Luke Humphreys siegt beim Winmar World Masters. Er gewinnt ein spannendes Finale gegen Johnny Clayton und baut seinen Vorsprung als Nummer 1 der Welt damit weiter aus. Außerdem ein neuen Data von Dimitri Vandenberg und Siege von Kevin Troppmann und Michael Klönhammer bei der Next Gen in Hildesheim. All das und vieles mehr hier heute bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Vandenberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Ihr habt es im Cold Opener schon gehört, es ist viel passiert in der Darts-Welt. Die Schlummerzeit nach der WM ist somit offiziell beendet. Jetzt ist wieder Vollgas angesagt und wir haben hier auch gleich schon eine ganze Menge zu besprechen mit dem ersten Major-Turnier in der Saison, mit der Next Gen, mit einem Ausblick und vielem mehr. Und wenn ich sage, wir haben hier einiges zu besprechen, dann sitze ich hier natürlich wieder einmal nicht alleine. Ich habe meinen wunderbaren Podcast-Partner an meiner Seite, Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Ja, hallo Micha Vandenberg. Ich freue mich sehr auf die nächsten Minuten. Wie immer ist jetzt eine direkt sehr volle Folge. Ich denke, das spielt auch damit rein, dass eben das World Masters jetzt an Bedeutung gewonnen hat, an vor allen Dingen Teilnehmern gewonnen hat. Und dementsprechend gibt es da ein bisschen mehr zu besprechen, als wenn es jetzt das normale Masters gewesen wäre. Und wir hatten natürlich den Auftakt der Next Gen in die neue Saison. Und dort habe ich ja zusammen mit Till Stein das Ganze im Kommentar begleitet und kann deshalb auch sicherlich die ein oder andere zusätzliche Geschichte von vor Ort liefern. Wir gehen so ein bisschen natürlich auch durch die Highlights dadurch. Dann gibt es hinten raus natürlich auch noch der Blick auf einen Doppelerfolg von Boris Kritzmer bei den European Tour Qualifiern in der Slowakei. Wir haben die Dutch Open am Start, also es gibt einiges zu besprechen und vor allen Dingen ganz am Ende dann auch noch der Ausblick, wie es jetzt weitergeht hier im Podcast und vor allen Dingen, ja, geht es ja direkt bald mit der Premier League los. Also es geht jetzt so richtig in die Vollen und so ein bisschen die Anschmeckerzeit zwischen Weltmeisterschaft und Premier League-Zeit, die ist jetzt auch wirklich vorbei.
Und bevor wir damit reingehen, nur noch einmal ganz kurz aus organisatorischen Gründen, der Blog, ihr kennt ihn schon. Ihr könnt uns auf Patreon unterstützen für 3,57 € pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Da nachher im Ausblick auch nochmal etwas Gesondertes zugesagt, denn eine Kleinigkeit wird sich hier bei Checkout verändern. Außerdem findet ihr, wie auch den Link zu Patreon in unserer Folgenbeschreibung, den Link zu unserem Discord-Channel, zu Instagram, zu Twitter, zum Sport1 Darts Newsletter und zu den Checkout-T-Shirts, welches du ja auch getragen hast im Stream der Next Gen. Man hat es wunderschön gesehen mit der neuen Kommentatorenkamera. Also das war ja wirklich Wahnsinn, wie du in diesem T-Shirt dort erstrahlt bist. Nein, also gerne mal auch das abchecken und damit würde ich sagen...
Natürlich was? Bin ich da erstrahlt. Ja, ich bin da sowas von erstrahlt.
Also, sowas von erstrahlt. Damit würde ich sagen, nicht zu lange damit jetzt hier aufhalten. Lass uns reingehen mit dem Winmar World Masters. Die Folge wird voll genug.
So ist die Lage und dementsprechend haben wir uns jetzt ein bisschen natürlich ein Konzept überlegt, wie ihr das gewohnt seid und wir wollen jetzt nicht ganz klassisch chronologisch vorgehen. Das würde ja erstmal bedeuten, dass wir wahrscheinlich 20, 30, 40 Minuten über den Mittwoch sprechen werden, den absoluten Freak-Tag da, wo es darum ging, wer sich ins Hauptfeld spielen würde. Nein, das machen wir so nicht. Wir sprechen hinten raus bei der World Masters-Besprechung dann auch eben über den Auftakt dieses Turniers und werden jetzt, wie wir es sonst auch machen, mit dem Sieger reinstarten, mit Luke Humphreys, der dieses Turnier gewinnt in am Ende durchaus beeindruckender Manier, weil er 22 Sätze gewinnt, nur 9 verliert im Turnierverlauf und wie alle wissen, der besondere Modus World Masters heißt, man verliert einen Satz schon, wenn man 2 Legs verliert. Dementsprechend ja, Luke Humphreys hier durchaus dominant gewesen. Das Finale machte zwischenzeitlich auch einen dominanten Anschein. Er führte 5-2, am Ende steht es aber 6-5. Also Johnny Clayton hat das Finale dann zu einem richtig heißen Tanz werden lassen. Das hat richtig Bock gemacht. Ich war auch gerade rechtzeitig zum zweiten Halbfinale war ich zu Hause nach dem Trip von Hildesheim und ja, das zweite Halbfinale war jetzt auch schon ordentlich, sage ich mal so, aber das Finale hat richtig Bock gemacht, ging dann auch schnell Schlag auf Schlag, 6-5, klingt natürlich irgendwie krasser als es ist, weil durch die kurzen Sätze jeweils ging es ja auch recht schnell, also mir hat es wirklich Spaß gemacht zuzuschauen.
Ja, und Luke Humphreys, der baut seinen Status als Nummer 1 der Welt damit weiter aus, ist jetzt keine 100.000 Pfund mehr entfernt von der 2-Millionen-Marke, was ja so eine magische Marke ist, die es zu durchbrechen gilt. Und du hast es gesagt, gewinnt im Turnier 22-9 Sätzen. Wenn man jetzt mal das Finale hier sogar noch rausrechnet, dann sind wir bei 16-4 Sätzen bis dahin. Also das war dann schon wirklich ein sehr klarer und dominanter Auftritt. lass uns dann jetzt sprechen über das Finale. Du hast es gesagt, es war teilweise erst einmal auch so ein bisschen, dass es eindeutig hätte werden können und dass Luke Humphreys wirklich gut weggerannt ist. Aber gerade hinten raus, es war ein spannendes und enges Finale. Johnny Clayton 2-1 geführt, liegt dann 5-2 hinten, kämpft sich wieder ran auf ein 5-5 in Sätzen und dann geht es eben in diesen letzten Satz. Satz hört sich immer so groß an, du hast recht, es sind 2-3 Legs, die dann gespielt werden. Und am Ende ist es Luke Humphreys, der 6-5 gewinnt und der gewinnt trotz einer wirklich schlechten Doppelquote. Also steht bei unter 30%, 14 von 47 Darts auf die Doppel. Das war nicht auf die Doppel unbedingt sein bestes Spiel, zeigt aber auch mal wieder, wie gut dann sein Timing und sein Scoring ist oder insbesondere auch sein Scoring-Timing. Kommen wir nochmal hinten drauf zu sprechen. Dieses Finale kann man so in 4 Phasen, würde ich sagen, unterteilen. Lass uns mal starten mit der ersten Phase. Das war die Phase, in der Johnny Clayton 1-0 und dann auch 2-1 geführt hat, also die ersten 3 Sätze. Humphreys spielt in seinen beiden Anwurfsätzen, die er hier verliert, 98 und 91 Punkte im Schnitt, kassiert 2 Breaksätze, ist eigentlich gar nicht so gut da, gewinnt dann aber den Anwurfsatz von Clayton mittendrin mit über 115 Punkten im Schnitt. Also schon ein bisschen leicht kurioser Start, direkt 3 Breaksätze, Humphreys bei eigenem Anwurf nicht da, gegen die Darts schon. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, ich sag mal in dieser Phase, wenn das so weitergeht, da hätte Johnny Clayton auch dann ja perspektivisch auch ein bisschen wegziehen können.
Ja, zumal Johnny Clayton ja wunderbar in diesen Tag reingekommen ist, sprechen wir auch natürlich über den Verlauf gleich noch ein bisschen detaillierter, aber Johnny Clayton hat auch zu Beginn des Finals wieder den Anschein gemacht, dass er in dieser klinischen Rolle fast schon ist, in der 2021 müsste es gewesen sein, zuletzt gewesen ist, und jetzt hat er über das gesamte Wochenende hinweg ja wirklich richtig gut gezaubert und so ging es dann auch eben gut los. Ich meine, du hast es angesprochen, wenn Humphreys seinen Anwurfsatz da einmal durchbringt, dann führt er da, aber es ist immer so ein ganz schmales Feld natürlich, wenn er den Anwurfsatz von Clayton, also wenn er da nicht einen Rebreak schafft zwischendurch, wenn er den nicht so formidabel spielt mit 115 Punkten im Schnitt, dann kann Clayton ja auch 3-0 führen. Ne? Also ist eigentlich fast ein bisschen kurios, dass wir 3 Break-Sätze sehen zum Anfang der Partie bei diesem Modus, weil ja so ein Satz ist ja dann eigentlich schon mal ein bisschen schneller nach Hause gebracht im Normalfall.
Phase 2 in diesem Finale, Luke Humphreys gewinnt die Sätze 4-7, zieht wirklich so ein bisschen weg, führt dann auch mit 5-2 und in dieser Phase, in den Sätzen 4-7, bekommt Johnny Clayton keine einzige Chance mehr auf einen Satzgewinn und wir müssen uns nochmal bewusst machen, ein Satzgewinn ist halt wirklich auch einfach nur 2 Legs gewinnen und da gibt es dann auch keine Chance mehr für Johnny Clayton hier einen Satz zu gewinnen. In diesen 4 Sätzen steht dann auch die Doppelquote von Humphreys bei, ich sag mal wieder, normaleren 42%. Das ist nicht herausragend, aber das ist normaler für das Niveau von einem Luke Humphreys. 8 von 19 Darts auf die Doppel waren das. Und damit können wir auch schon gehen in die Phase 3. Die war dann quasi das Gleiche, nur in grün. Denn Johnny Clayton, der gewinnt die Sätze 8-10, schafft damit sein Comeback zum 5-5. In dieser Phase gewinnt Johnny Clayton 6-1 Legs. Also da war er es dann wieder, der dieses Comeback hatte, der das Momentum auch ein bisschen auf seiner Seite hatte. Aber es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass in dieser Phase Luke Humphreys wieder einmal 7 Darts auf Doppel verpasst an mehreren Stellen, wo es sonst auch hätte wieder enger sein können oder das Spiel schon vorher vorbei sein können. Wenn wir aber auch über die Doppel sprechen bei Humphreys, müssen wir das auch bei Clayton tun, denn in dieser Phase stand der dann bei 55% auf die Doppel, also hatte so ein bisschen seine alte Stärke wiedergefunden.
Ja, und genau diese Statistiken machen es irgendwie so logisch, dass man dieses Spiel in Phasen unterteilen muss, weil beide hatten eben ihre normalen bis guten Doppelphasen und von Clayton kam die eben in Phase 3 dieses Endspiels. Und ja, dass er die beiden Sätze direkt zu Null gewann, das gab ihm dann auch natürlich ein bisschen mehr Sicherheit und Humphreys begann dann auch so ein bisschen ins Grübeln zu kommen und ja, dieser Satzgewinn zum 5-5, der 2-1 Satzgewinn dort im 10. Durchgang, ja, bringt dieses Spiel dann eben in den Entscheidungssatz und da hatte Humphreys natürlich schon einen ziemlich großen Vorteil, denn anwerfen zu dürfen im Deciding Set, ohne dass es irgendwie einen Tiebreaker-Regel gibt. Das bringt einem in diesem Modus Best of Three natürlich schon einen großen Vorteil. Und trotzdem, gelingt Johnny Clayton in Phase 4, Leg Nummer 1, Phase 4 ist dann jetzt einfach der Entscheidungssatz, haben wir uns so gedacht, gelingt Johnny Clayton direkt das Break.
Genau, er startet mit dem Break rein und man denkt dann, okay, jetzt hat er diese Form, nimmt das Momentum mit, hat Anwurf zum Match, hat ja gerade hier auch drei Sätze in Folge gewonnen, aber dann schafft er es nicht, in Leg 2 mit 15 Darts bei eigenem Anwurf ins Ziel zu kommen, was du eben gegen einen Luke Humphries halt auch machen musst. Ich meine, 15 Darts, vielleicht sogar eher 12 ist das dann, was du halt anpeilen musst, wenn du dir sicher sein möchtest. Und da gelingt Humphries dann ein Rebreak durch ein Wahnsinns-Scoring-Timing mit dem Rücken zur Wand. Also wir müssen uns das mal bewusst machen. Humphries, der ist quasi jetzt ein Anwurf-Leg von Johnny Clayton davon entfernt, hier das Spiel doch noch abzugeben. Und dann scored er 100, 140, 180, checkt 32 Punkte dann noch am Ende zum Decider, kommt selber eben in der fünften Aufnahme durch. Und dieses Scoring-Timing, ich würde fast sagen, das ist dieser ultra späte Turniersiegermoment in diesem Fall, wo du dich selber nochmal am Schopfe aus dem Sumpf rausziehst. Also wir hatten das in dem ganzen Turnier nicht, weil Luke Humphries das so souverän gespielt hat, dass es diesen einen Knackpunkt gab, den er überstehen musste. Aber eben hier so spät im Turnier vielleicht eben doch schon, auch wenn es das vorletzte Leg hier im Finale, das vorletzte Leg des Turniers war, weil ich sag mal, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, dann kannst du natürlich auch, weiß ich nicht, da schon verzagen und 60, 45, 83 werfen. Aber dann 100, 140, 180 zu werfen, das ist also, ja, einer Nummer eins der Welt würdig.
Und für Johnny Clayton demgegenüber enorm bitter, vor allen Dingen doppelt bitter, würde ich behaupten, weil er es eben nicht schafft, in 15 Darts den Anwurf zu halten. Und das muss das Niveau sein, wenn du Luke Humphries dann wirklich bezwingen willst. Ich meine, du hast das Schwierigere eigentlich schon geschafft. Du hast ihn gebreakt in diesem Entscheidungssatz und bekommst es dann nicht in 15 Darts hin. Und wenn Humphries diese Scores liefert zu einem 12-Darter, dann kannst du Johnny Clayton eigentlich keinen Vorwurf machen, weil ein Johnny Clayton 12 Darter bei Anwurf generell, da kannst du jetzt jeden Namen einfügen, das ist jetzt immer noch nicht die Normalität. Also 15 musst du dann aber auch spielen gegen einen Humphries, weil du immer mit einem 15 Darter von Humphries kalkulieren solltest, mit einer 12 kannst du nicht kalkulieren. Ja, und dementsprechend finde ich aus Sicht von Johnny Clayton wahrscheinlich doppelt bitter, obwohl er sich gar nicht so viel vorwerfen kann in Summe für diesen Tag, für dieses Wochenende. Er kommt hier nach 2-5 wirklich totgeglaubt nochmal zurück zum 5-5, aber dann muss das eigentlich auch gewinnen mit dem eigenen Anwurf.
Und eine Chance gab es dann noch zu gewinnen, aber der, ja, an dieser Chance war es dann natürlich schon ein bisschen schwieriger. Es war das Decider-Leg mit Anwurf von Luke Humphries. Wir springen ein bisschen in diesem Leg. Luke Humphries steht bei 116 Punkten, Johnny Clayton bei 120 Punkten. Dann ein Moment, den man von Luke Humphries gar nicht so unbedingt kennt, wenn er dann bei einem Finish steht, wenn es wichtig wird, wie bei dieser 116, wirft den ersten Dart direkt in die 5, kriegt keinen Dart auf Doppel, stellt sich allerdings auf Tops. Und somit war klar, Johnny Clayton, 120 Punkte, do or die. Und dann schafft Johnny Clayton es eben nicht, das Triple zu treffen, kriegt keinen Versuch auf Doppel bei diesem Shanghai-Finish. Und Humphries ist es dann am Ende, der mit dem zweiten Versuch auf Tops checkt. Und man hat danach auch dann gesehen, wie viel Arbeit das heute in diesem Turnier oder in diesem Finale war und wie er dann auch wirklich einmal durchatmen musste. Also ist dann nicht in eine exzessive Jubelphase übergegangen, aber musste wirklich einmal durchatmen und diese Last ist da von ihm abgefallen. Und man muss auch sagen, Johnny Clayton wirklich ein fairer Verlierer, fairer Sportsmann, wie immer.
Genau, wie immer ist ganz wichtig als Nachsatz, denn Johnny Clayton hat da wirklich noch nie was anderes gezeigt. Das ist ein ganz fairer Sportsmann, der aber dann auch natürlich die Enttäuschung so ein bisschen durchblicken ließ, als er dann da auch bei 120 eben kein Checkdart, kein Matchdart bekommt. Luke Humphries hat ihm nochmal die kleine Tür so ein bisschen aufgemacht, aber Clayton kann nicht mehr durchgehen. Es fehlte am Ende dann wirklich so ein Müh. Ich glaube, wenn er es gewinnen will, dann muss er es realistisch betrachtet eben bei eigenem Anwurf halten. Dabei bleibe ich. Dies ist jetzt dann keine Schande mehr, die 120 nicht rauszunehmen. Und Luke Humphries ist am Ende dann auch stabil geblieben auf Tops und gewinnt dieses Match, gewinnt den Titel, ist der WinMow World Masters Champion und steht jetzt in der Weltrangliste bei fast 2 Millionen Pfund Preisgeld. Wahnsinn, hat jetzt da auch ein bisschen mehr Abstand noch zu Luke Littler. 800.000 Pfund knapp. Ja, Wahnsinnswerte einfach.
Und bei Luke Humphreys müssen wir natürlich jetzt auch nochmal den Blick auf den Turnierverlauf werfen, denn er hat natürlich nicht nur das Finale gespielt. In den letzten 32 ging es los gegen Joe Cullen, gewinnt dort mit 3-1. Das hätte zum Stolperstein werden können, hat er dann aber auch souverän gelöst. Und Cullen hat jetzt auch nicht wirklich seine besten Darts gezeigt, um Humphreys hier wirklich gefährlich zu werden. Im Achtelfinale steht ein klarer 4-0-Sieg dort über Josh Rock. Rock eigentlich mit den besseren Scoring-Stats, also hat den besseren Average, wirft mehr 180er, mehr 140er. Aber Luke Humphreys in dieser Partie mit 66% auf die Doppel trifft 8 von 12 Darts. Daher auch das klare Ergebnis, auch wenn Josh Rock das Scoring eigentlich auf seiner Seite hatte. Auf seiner Seite hatte Luke Humphreys das Scoring dann wieder im Viertelfinale gegen Damon Hatter, gewinnt mit 4-1, spielt über 104 Punkte, ist immer so diese Nasenspitze weiter vorne, gerade wenn es ins Finish geht, ist einfach ein großer Unterschied, ob du da 40 oder 70, 70 oder 110 Punkte stehen hast. Und im Halbfinale gewinnt Luke Humphreys dann auch nochmal relativ klar gegen Danny Noppert mit 5-2. Noppert, der führt 2-0, verliert dann 5 Sätze in Folge und verliert diese 5 Sätze dann nach seinem 2-0 auch noch so, dass er nur ein einziges Leck gewinnt, also 1-10 Lecks dann in dieser Phase, in der Luke Humphreys ja Danny Noppert dort vom Board fegt.
Nachdem Noppert ja die 2 Sätze jeweils zu 0 gewonnen hatte, also mit 4-0 Lecks, danach ging dann wirklich gar nichts mehr und es war ein Klassenunterschied. Danny Noppert wirkte am Ende dann aber auch so, ja, da ist jetzt nichts mehr drin, da war wahrscheinlich auch der Tank alle und trotzdem ist es für Noppert natürlich auch ein sehr gutes Ergebnis, dass er hier einen Stephen Bunting rausgenommen hat im Viertelfinale am Nachmittag. Luke Humphreys eben, ja, konnte sich dann das zweite Halbfinale entspannt anschauen, hatte hier diesen kleinen Vorteil des ersten Halbfinalisten dann auch genutzt, wie wir gerade eben besprochen haben. An der Stelle würde ich sagen, machen wir jetzt folgendermaßen weiter, dass wir uns jetzt natürlich die ein oder anderen Namen mal anschauen. Wir werden gleich auch noch ein bisschen expliziter über den Turnierweg von Johnny Clayton sprechen. Das machen wir jetzt folgendermaßen, weil Johnny Clayton ja gegen Martin Schindler ein ganz besonderes Match geliefert hat, würde ich sagen, gehen wir doch einfach mit den Deutschen rein, damit wir jetzt hier nicht total springen. Fangen wir an mit dem Auftritt von Florian Hempel, der ja am Donnerstag ran musste gegen Gervin Price, nur ein Leck gewinnen kann. Er war letztlich ohne Chance. Florian Hempel hat sich in dieses Turnierfeld, in dieses Hauptfeld gespielt und damit war dann aber auch schon das Tagwerk verrichtet und dementsprechend, das ist schon nicht normal für einen Spieler außerhalb der Top 32, nicht selbstverständlich. Dementsprechend Florian Hempel wird trotzdem zufrieden sein, auch wenn er jetzt nur ein Leck auf der Hauptbühne gewinnt.
Ja, ich würde sagen, da war das Soll einfach schon mehr als erfüllt, auch vor dieser Partie gegen Gervin Price. Ist nur ein Leck, was er dann jetzt hier gewinnt, 92 Punkte im Schnitt für Florian Hempel. Man hätte natürlich nach dem Qualifier vielleicht mit noch ein bisschen mehr rechnen können, weil es da ja wirklich außerordentlich gut lief, aber im Endeffekt ja mit dabei gewesen, hier nochmal ein bisschen TV-Präsenz gezeigt und ja das Preisgeld für die erste Hauptrunde hier mitgenommen, von daher ja, glaube ich, Haken hinter für Florian Hempel, war ein voller Erfolg. Und Martin Schindler, ja, der kann sich eigentlich auch gar nicht so viel vorwerfen, muss man sagen. Rennt einfach in einen Johnny Clayton, der hier wahnsinnig aufgelegt war, spielt 112,77 Punkte, also Johnny Clayton, Martin selber bei über 105. Es sind 6-3 Lecks für Johnny Clayton. Das hört sich gar nicht mal so eindeutig an. Am Ende ist es aber ein 3-1 in den Sätzen und Clayton hier mit einem neuen Turnierrekord im Average hier in dem Hauptturnier. Also wenn man Barry van Peer, ich greife das mal vorweg, hier in der Quali ein bisschen ausklammert und die erste Aufnahme von Johnny Clayton in dieser Partie war einfach schon wirklich Wahnsinn und hat ihn auch ein Stück weit durch diese Partie getragen. Kommt hier immer wieder rein in die Lecks mit. Ich gehe es kurz durch. 180, 140, 140, 180, 100, 100, 100, 140, 137, hat ein First Three Dart Average von 150 Punkten, also absoluter Wahnsinn, was ein Johnny Clayton hier abgeliefert hat und an manchen Tagen muss man einfach auch neidlos anerkennen, dass der Gegner besser war und ich glaube, das muss Martin hier auch so tun.
Ja, das ist die Realität und trotzdem dürfen wir eben nicht vergessen, das müssen wir nochmal den Fokus auch drauf legen, dass Martin ja selbst toll gespielt hat, toll gescored hat mit 105 da am Ende, wie angesprochen, eine super Bilanz da stehen hat und Johnny Clayton, der hat aber von Anfang an immer so viel und so stark getrommelt, dass natürlich ja für Martin da kaum noch mehr drin war, um es mal so zu formulieren. Es ist bitter natürlich aus deutscher Sicht, Florian Hempel gegen Gervin Price war klarer Außenseiter, Martin hat man so ein bisschen was sicherlich zugetraut, aber gegen diesen Johnny Clayton war nichts möglich gewesen für Martin Schindler und dementsprechend ja mal wieder aus deutscher Sicht ein bitteres Major-Hauptfeld, um es mal so zu formulieren. Und dementsprechend ja geht es da dann in der Weltrangliste auch nicht weiter nach oben. Martin, die 22 der Welt, hätte hier auch einen großen Run gebraucht, um wirklich einen Sprung zu machen. Und jetzt, wo die Top 16 der Welt, der Status Top 16 noch wichtiger ist, ist es natürlich bitter, dass du 105 spielst in der ersten Runde eines Majors und dann trotzdem hier nicht in die Nähe eines Sieges kommst.
Ich muss ganz kurz meine Stats gerade von eben korrigieren. Der First Three Dart Average lag nicht bei 150, sondern bei 135 Punkten. Aber trotzdem immer noch absolute Weltklasse. Und du hast definitiv recht mit dem, was du zu Martin gerade gesagt hast. Aber dann lass uns hier dieses Spiel gegen Martin als Sprungbrett nehmen, um über den Turnierweg auch von Johnny Clayton einmal zu sprechen, da wir die Runde der letzten 32 von ihm jetzt ja auch gerade besprochen haben. Im Achtelfinale war es ein richtig enges Ding gegen Ryan Searle. Am Ende ist es ein 4-3. Und wenn Johnny Clayton am Ende diese 62 Punkte zum Match nicht checkt, dann bekommt Ryan Searle eigentlich im Normalfall mindestens eine Chance, um das Spiel zu beenden. Und auch im Leck schon davor stand ja, glaube ich, Searle bei, was waren es, 40 Punkten Rest oder so, als Johnny Clayton dieses Leck gecheckt hatte. Searle, der generell 3-1 geführt hatte. Also das war eine Partie, wo Johnny Clayton schon so ein bisschen, ja, sich durchwursteln musste. Das hätte auch früher zu Ende sein können.
Ja, in der Tat, Johnny Clayton gegen Ryan Searle wirklich mit einem harten Test und auch mit dem Niveau, was deutlich schwächer war als gegen Martin zuvor, dass er da die 112 nicht nochmal bestätigen würde, ist auch klar, aber er fällt dann auf 93 zurück, brauchte wahrscheinlich dann Searle, der selbst 93 gespielt hat, 90 und 93 gespielt hat an diesem Wochenende. Brauchte er das wahrscheinlich auch, um das Match so eng zu gestalten. Aber Johnny Clayton kommt dann zumindest irgendwie durch. Hätte er es gewonnen, hätte man wahrscheinlich auch noch ein bisschen stärker auf dieses Spiel dann rekurriert. Aber in dem Fall, ja, ist er am Ende nur zweiter Sieger, haben wir besprochen. Aber wir müssen natürlich noch den Husarenstreich von Johnny Clayton schlechthin an diesem Wochenende bewerten. Das waren eigentlich nicht die 112 gegen Martin Schindler. Das war das beste Match statistisch betrachtet, aber der größte Sieg war definitiv der im Viertelfinale am Sonntagnachmittag.
Ja, das war der Sieg über Luke Littler. 4-2 gewinnt Johnny Clayton hier, spielt knapp 104 Punkte im Schnitt. Littler bei 108,5 Punkten und geht hier in dieser Partie raus. Johnny Clayton, wie zu seinen besten Zeiten, unfassbar stark auf die Doppel unterwegs gewesen. 60%, 9 von 15 Darts getroffen. Und genau so wie Johnny Clayton hier musst du Luke Littler spielen. Nicht da nur, ich sag mal, lächeln, abklatschen. Du musst deine Stärke nutzen. Du musst dich darauf, ja, berufen. Du musst deine Chance nutzen und dann nicht so, ich sag mal, in Watte gepackt irgendwie sowas machen, weil es ist ja Luke Littler und so weiter und so fort bei allen Wahnsinnsdarts, die dieser junge Mann spielt. Aber genau so musst du eben Luke Littler spielen. Und dann hast du auch eine Chance, Luke Littler zu schlagen, selbst wenn der über 108 Punkte im Schnitt spielt.
Ja, ich habe mir genau dieses Spiel auch rausgesucht als eines, was ich mir in Gänze nochmal angeguckt habe, dann gestern auf der Rückfahrt, weil ich natürlich sehen wollte, wie Luke Littler trotz 108 bezwungen werden konnte. Und ich glaube auch, ich stimme dir zu, dass das ein Faktor ist. Johnny Clayton ist dann auch einer, der keine Angst vorm Gewinnen hat, weil er eben auch schon so seine absolute Prime mal hatte, wo er wirklich jeden besiegen konnte, auch jeden in krasser Manier besiegen konnte. Und Luke Littler besiegst du selbst nur in krasser Manier, steht selbst bei 104 Punkten knapp, Johnny Clayton, und eben die Doppelquote, die ist ganz essentiell. Du brauchst Timing, du brauchst Doppelquote, dann kannst du Littler auch bezwingen. Und dann kommt natürlich da auch so ein Modus einem zugute, würde ich behaupten, gerade einem Spieler wie Johnny Clayton, der dann auch mal, wenn er jetzt mal zwei schwächere Legs spielt, den das nicht nachhaltig beeindruckt oder wenn er mal irgendwie selbst einen High-Finish kassiert. Da ist Johnny Clayton mit allen Wassern gewaschen und das hat er jetzt hier bewiesen. Zieht ein ins Halbfinale, nicht für möglich gehalten, dass wir nicht Humphries gegen Littler bekommen würden bei dem Lineup vom Viertelfinale, sondern in dem Fall dann eben ein Halbfinale mit Beteiligung von Johnny Clayton gegen Dimitri Vandenberg. Das dann, ja, ich habe es gesagt, das war ein okayes Spiel, das war jetzt aber nichts Herausragendes. Bei Dimi wirkte der Tank auch so ein bisschen alle nach einem sehr anstrengenden, sehr, sehr starken Turnier zuvor. Und demzufolge war es am Ende eine klare Sache, 5-2 für den Waliser.
Ja, auch nur 85 Punkte im Schnitt von Dimitri Vandenberg, wenn er die was waren es, 158 da nicht nochmal rausnimmt, dann ist das Ganze auch noch ein bisschen eindeutiger und noch schneller vorbei. Da war einfach der Tank leer, aber somit für Johnny Clayton auch so ein bisschen entspannter, der ja auch schon den Nachteil in Anführungsstrichen hatte, als Spieler, der das zweite Halbfinale gewonnen hat und dann ins Finale musste, dann war es wenigstens nicht so ein ganz anstrengendes und umkämpftes Finale, Halbfinale. Wäre das jetzt hier der Fall gewesen, wäre dann vielleicht kein Comeback mehr im Tank gewesen im Finale. Deswegen, das war schon ganz gut so. Das Finale haben wir ja schon besprochen. Ich glaube, wir können Haken hinter den Turnierweg von Johnny Clayton machen.
Ganz genau, und sprechen dann jetzt einfach noch ganz kurz über die Halbfinalisten. Dimitri Vandenberg, machen wir mit ihm direkt weiter. Er besiegt das erste Mal seit 2018 Michael van Gerven im TV. Wahrscheinlich so eines der Top 3 Spiele, die in Erinnerung bleiben werden. Neben eben natürlich dem Finale, neben dem Sieg von Clayton gegen Littler, ist es auch, müssen wir auch reden, über den 4:3-Sieg von Dimitri Vandenberg gegen Michael van Gerven. Wirft er den neuen Data und seine Reaktion irgendwie. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, weil Dimitri Vandenberg ja, sagen wir, nicht gerade dezent auf der Bühne unterwegs ist, wenn wir an seine Walk-Ons denken. Das war auch wieder episch. Also jetzt will er einem so richtig Work-Hard-Play-Hard aufdoktrinieren, habe ich das Gefühl. Mit voller Breitseite geht er da jetzt mit, um da irgendwie jetzt einen Punkt zu setzen, damit sich die Leute daran gewöhnen. Aber nach dem neuen Data hat das irgendwie so ein bisschen abgenickt.
Ja, ich hatte, ich sag mal, nicht mit so wenig gerechnet. Ich hätte mit so ein bisschen mehr, keine Ahnung, linke Faust nach oben, rechte Faust unten, so ein kleiner Fausthieb oder sowas in die Richtung, wie man das kennt von ihm, gerechnet. Aber er hat das wirklich sehr, sehr cool abgetan, als wäre es nichts gewesen. Nicht ganz so wenig wie James Wade einst, aber ja, schon sehr, sehr wenig. Und irgendwie, ja, so ein bisschen gibt dir das auch schon so Aura-Pluspunkte, wenn du so einfach tust, so nach dem Motto, ja, ist doch nichts gewesen, also ist doch hier für mich was ganz Normales. Was nicht ganz normal war, war zum einen, dass Michael van Gerven ihm aber die Faust nach dem neuen Data entgegenstreckt und das einmal kurz abnickt sozusagen. Sieht man auch nicht von Gerven alle Tage und wie gesagt auch nicht alle Tage, dass Michael van Gerven gegen Dimitri Vandenberg im TV verliert. Das war jetzt, glaube ich, das erste Mal seit 2018 der Fall. Und Kevin, ich habe noch eine Frage an dich. Bist du bereit, dich hier mal wieder mit deinem Dartwissen zu profilieren?
Ja, ich bin gespannt. Kleine Quizfrage, immer raus, hau raus.
Ja, also folgende Frage. Es haben bereits 9 Spieler bei der PDC 3 TV-9-Data oder mehr geworfen in ihrer Karriere. Dimitri Vandenberg ist jetzt einer von ihnen. Wer sind die anderen 8?
Michael van Gerven?
Ja.
Phil Taylor?
Ja.
Gary Anderson?
Ja.
Adrian Lewis?
Ja.
Jetzt wird es dann ein bisschen schwieriger.
4 Leute fehlen dir noch.
Ja. Ach so, stimmt. Vandenberg ist ja auch einer davon. Das heißt, 5 ja. sind es bereits.
5 hast du, genau.
Gervin Price?
Richtig.
James Wade?
Ja.
Oh. Peter Wright?
Nein, der ist nicht auf der Liste.
Hm. Wir machen mal eben die Rangliste auf. Spielen die noch?
Ja, spielen beide noch.
Michael Smith?
Ja, richtig. Michael Smith.
Einer korrekt. Noch.
Einer fehlt dir noch. Der ist vielleicht der schwierigste auf der Liste, aber da kann man auch drauf kommen. Aber ich du bist schon sehr, sehr gut dabei. Soll ich es auflösen? Willst du vielleicht einen finalen Guess noch abgeben?
Ich gebe noch einen Guess ab und sage...
Ich gebe dir auch einen Tipp. Ich geb dir
Raymond
Tipp.
Van Barneveld.
Ah, richtig, ich muss dir ja. gar keinen Tipp geben. Hast du alle sehr erraten.
Gut. Sehr ja. gut, ja. Okay, gut. Damals, es gab früher halt bedeutend weniger neuen Data. Es gab natürlich auch ein paar weniger TV-Turniere. Auch gerade bevor die Premier League eingeführt wurde, darf man auch nicht vergessen, gab es insgesamt weniger TV-Darts. Aber Raymond van Barneveld, ich bin jetzt nochmal gerade hier runtergescrollt bei Darts Ranking. Zuvor war nur die Top 20 eingeblendet und dachte mir, der ist eigentlich der obvious Call.
Ja, und ich sag mal, gerade was du ansprichst mit der Premier League, kommt zum Gervin Price dann zum Beispiel zugute. Ne? Schmeiße da an einem Abend 2, hast du schon mal gleich 2 TV-9-Data da stehen.
Genau.
Also
genau.
Von daher, ja, sehr, sehr gut geraten. Und Dimitri Vandenberg, der ist zurück in den Top 16, wenn wir wieder einmal jetzt zurückgehen zum Business hier as usual. Generell einfach ein richtig starkes Turnier gespielt. Gewinnt mit 3:1 gegen Gary Anderson, spielt 102 Punkte im Schnitt, schlägt dann in dem eben angesprochenen Spiel Michael van Gerven mit 4:3, gewinnt gegen Nathan Aspinall mit 4:1, spielt da auch nochmal ein 100er Schnitt. Also Dimitri Vandenberg, ja, will sich vielleicht lieb machen für die Premier League 2026.
Ja, und vor allen Dingen will er sich anfreunden mit der Top 16. Also das kann am Ende noch richtig, richtig wichtig sein, dass er hier zu den entscheidenden Cuts dann eben in den Top 16 steht, weil in der Pro Tour ist er jetzt auch nicht so weit vorne und dementsprechend Top 16 Status hilft ja jetzt noch mal mehr. Das heißt, er würde dann auch erst am Samstag in die European Tour einsteigen und das ist da ein relativ enges Rennen. Vor ihm James Wade und Gary Anderson, auch weniger als 10.000 Pfund Vorsprung, also die können sich auch nicht so sicher sein. Dahinter drückt Josh Rock und auch der Bullyboy Michael Smith nicht so weit entfernt. Ryan Searle vielleicht noch mit einer Außenseiterchance, aber jetzt so ein Run, der hilft ihm natürlich schon. Also 415.000 Josh Rock auf 17, Dimitri Vandenberg fast 15.000 davor und 15.000 musst du auch erstmal aufholen. Das klingt wenig, aber gerade weil jetzt eben bis zu den European Tour Cuts kein Major mehr ansteht und generell ja bis auf die UK Open kein Ranking Major ansteht, sonst in der ersten Hälfte des Jahres bis zum World Matchplay, also das kann schon ein richtig wichtiger Meilenstein sein für Dimitri Vandenberg. Wo wir bei Meilenstein wären, ich würde sagen, wir müssen auch noch ganz kurz den zweiten Halbfinalisten würdigen. Danny Noppert haben wir eben angesprochen, hinten raus gegen Humphries wirklich chancenlos gewesen. Aber zuvor wirklich ein großer Sieg, ein, finde ich auch überraschender Sieg gegen Stephen Bunting mit 4-3 im Viertelfinale. Davor Willie O'Connor klar geschlagen mit 4-0. Die Sätze waren allerdings in sich auch gar nicht so deutlich. Und vielleicht noch eine Erwähnung wert, der 3-1-Sieg über den Bullyboy Michael Smith. Der Bullyboy, der sich wiederum danach so ein bisschen geöffnet hat und über Verletzungsprobleme gesprochen hat, die er jetzt schon sehr, sehr lange mit sich rumschleppt. Deine Meinung dazu?
Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also bei Verletzungen,
ja, fühle ich total, ja.
Gerade bei solchen Verletzungen, was er auch angesprochen hat, was war es? Arthritis hat er, glaube ich, gesagt, ne? Ist es halt immer, das ist auch so ein bisschen, es ist, glaube ich, immer so ein bisschen in Wellenform. Also mal kommst du ganz gut damit klar, mal nicht. Aber ja, ich bin irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, gerade weil er auch gesagt hat, ich habe mir hier mit, 19 die Handgelenke gebrochen und so weiter und ich habe damit immer wieder zu kämpfen. Ja, das ist auch beispielsweise wie bei einem Christian Kist, ne, jetzt in einem geringeren Beispiel, du hast Tage, an denen geht's gut und an Tagen, da setzt es dir mehr zu, aber ich fand jetzt so der Zeitpunkt, zu dem hier diese Aussage kam mit der Krankheit und ich mache das jetzt hier publik und ich habe das Ganze schon seit 4 Jahren, habe aber in diesen 4 Jahren die Phase meines Lebens gehabt, bin Weltmeister geworden, habe wahnsinnig gut gespielt und so weiter und dann jetzt zu diesem Zeitpunkt damit zu kommen, man steckt nicht drinne, aber es hat immer so den leichten Anschein, dass es jetzt so, ja nicht, Erklärung ist ja sogar das richtige Wort, aber dass es sich so ein bisschen wie eine Ausrede anfühlt.
Ich hatte irgendwie so ein Unbehagen, als ich das gelesen habe, weil warum kommt er damit jetzt plötzlich? Ich meine, er hat jetzt auch nicht dramatisch schlimm gespielt, er verliert halt relativ viel. Er hatte keine gute Weltmeisterschaft, um nicht zu sagen eine sehr schlechte mit dem Aus gegen Kevin Dutz. Er ist generell jetzt abgerauscht, er ist kein Top-16-Spieler mehr, aber er hat einfach auch mit den ganzen Problemen unfassbar gute Darts gespielt und bisschen komisch finde ich es auch, dass es jetzt da so mit dieser Vehemenz aus ihm herausbricht und ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt weiter vollziehen wird, ob er jetzt irgendwie sich da auch behandeln lässt, ob das jetzt auch dann vielleicht irgendwann eine Pause nach sich zieht. Ich meine, der Vorteil jetzt für ihn ist natürlich, dass er die Premier League nicht spielt. Dementsprechend hat er jetzt eigentlich nicht mehr die vollen Terminkalender, die er gewohnt ist aus den Vorjahren, wo er regelmäßig dabei gewesen ist. Das ist in diesem Jahr anders.
Ich finde halt den Zeitpunkt von daher auch irgendwie so komisch, weil es ist irgendwie so mittendrin, wo man sich denkt, warum sagt er das jetzt? Es ist nicht wie, weiß ich nicht, José de Sousa oder so oder Dirk van Dijvenbode, der das irgendwie dann auf einmal irgendwie sagen würde. Also angenehm, José de Sousa würde sowas jetzt sagen. Dann würde jeder sagen, ah, okay, jetzt macht das irgendwie auf einmal Sinn, warum der hier die letzten 1,5 Jahre nicht mehr wirklich gut spielt, warum da nichts mehr kommt. Aber Michael Smith spielt ja nicht so schlecht. Und es ist auch nicht wie, keine Ahnung, wenn jetzt Luke Humphries sagen würde, ja, ich habe da und damit zu kämpfen, aber trotzdem erreiche ich das und das. Also wie wenn Zverev über seine Diabeteserkrankung spricht, aber trotzdem im Finale bei den Australian Open steht und die Nummer 2 der Welt ist. Also so ist es nicht. Es ist aber irgendwo so mitten dazwischen, wo es sich anhört wie so eine oder anfühlt ein bisschen wie so eine Ausrede für, ja, ich kriege jetzt nicht mehr ganz die Top-Leistung, aber ich habe das Niveau eigentlich noch, deswegen ganz so schlimm ist es ja nicht, aber ja, irgendwie, es hat so ein bisschen so einen Beigeschmack.
Ja, ich finde, es schimmert ein bisschen was durch, was negativ auf ihn abstrahlt. Und zwar habe ich bei Michael Smith immer das Gefühl, so ein bisschen wie beim nächsten Aspinall, Gervin Price kann man damit auch hinzuziehen, wenn ich mir jetzt mal die Top-Spieler anschaue. Das sind Spieler, die sich permanent nicht verstanden fühlen, nicht gewertschätzt fühlen, nicht ausreichend gewürdigt fühlen. Das ist zum Beispiel bei einem Michael van Gerwen nie der Fall. Auch bei einem Luke Humphreys nicht. Der
ja weiß, sogar noch weniger gewertschätzt wird als
genau,
die anderen
der weiß, dass
Leistung.
Er eigentlich gemessen an seinen Leistungen wirklich wenig gewertschätzt wird, der damit aber umgehen kann und vielleicht daraus auch ein bisschen stärker zieht, weil er sich sagt, ja, dann steht halt Littler im Fokus, dann steht halt ein MVG weiter im Fokus und dafür gewinne ich halt die Turniere. So, Nathan Aspinall ist jemand, der sich da nach einem Sieg über Ricardo Petrescu hinsetzt bei der WM und erstmal im Prinzip mit so einer Vehemenz lospoltert, dass er doch eigentlich ein richtig starker Spieler ist. Und dann schaut man sich den Turnierbaum an und merkt, ja, da muss er auch durchkommen in 99 von 100 Fällen. Joe Cullen, ohne weitere Worte, haben wir lang und breit thematisiert, was da für ein Auftritt folgte bei der WM. Und Michael Smith ist für mich auch immer einer, wo das jederzeit aus dem rausbrechen kann. Wo ich mich nicht darüber wundern würde, wenn jetzt zu diesem Thema gar nichts mehr kommt und plötzlich irgendwann, dann steht er da in einem Halbfinale bei den UK Open oder so oder gewinnt vielleicht so ein Turnier, was ja völlig drin ist für einen Spieler seiner Qualität, weil er ja jetzt nicht, der ist ja nicht eingebrochen wie ein Glenn Durant oder so. So, und dann gibt es erstmal so eine Medienschelte. Würde mich auch nicht wundern. Und da ist das für mich eine Kategorie. Ich habe auch den Namen Price erwähnt, ist für mich auch ein Spieler, der permanent dann ja auch irgendwie ablenkt oder sich in Social Media dann äußert und nach dem Motto, ja, die Medien schreiben wieder das und das und ich bin noch nicht finished und ich habe doch noch so viel Bock. Ja, wenn er jetzt wieder dreimal in Folge irgendwie in der ersten Runde bei Premier League-Abenden rausfliegt und es dann auf der European Tour-Bühne auch nicht so fluppt, dann werden wir wieder irgendwie kuriose Stories bekommen. Also das ist für mich alles eine Kategorie und eben ein ganz anderes Umdenken oder ein ganz anderes Umgehen mit den eigenen Leistungen, als das zum Beispiel Humphreys, Littler oder Van Gerwen tun.
Van Gerwen ist ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, damit gehen wir wieder zurück zum Winmore World Masters und handeln jetzt hier nochmal so ein paar restliche Namen ab, über die wir auch kurz sprechen sollten. Einer davon ist eben, wie angesprochen, Michael van Gerwen im neuen Trikot, im Sondertrikot für die fünfjährige Partnerschaft mit Winmore. Ist krass, dass es schon 5 Jahre her ist, also kam mir auch wirklich gar nicht so lange vor. 5 Jahre sind aber eine ganz schön lange Zeit, kommt in das Turnier mit einem 3-1-Sieg gegen Bradley Brooks, verliert dann mit 3-4 gegen Dimitri Vandenberg und auch wenn Vandenberg den Neuner schmeißt und so weiter, muss man auch sagen, Michael van Gerwen gerade hinten raus wahnsinnig unkonzentriert gewesen. Im Decider-Satz gibt er erst seinen eigenen Anwurf ab, trotz einer 180 zum Start und in Leg 2, ja, das war dann irgendwie ein Satz mit X, also überwirft 87 Punkte mit Single 17, Triple 20 und trifft dann noch eine Single 20 anstatt der Doppel 5. Dann hat er nochmal die Chance für 87 Punkte, verpasst die große Zahl, kriegt keinen Dart auf Doppel, also das war irgendwie wirklich Murks und so unkonzentriert zweimal nacheinander. Sieht man Michael van Gerwen dann auch irgendwie selten, genauso selten, wie man ihn eben, ich habe es angesprochen, in diesem schwarzen Trikot sieht. Deine Meinung dazu, wie fandest du es?
Ich fand das Trikot wirklich schön, muss ich sagen.
Ich fand es wirklich gar nicht schön.
Ich fand es wirklich schön. Black Machine statt Green Machine war so ein bisschen das Motto. Wenn er es jetzt immer nutzen würde, dann würde ich alles in Frage stellen, aber kann man mal machen. Sondertrikots sind auch im Fußball mittlerweile gang und gäbe, sollte sich nicht durchsetzen. Also das, ich fand es schön, verbunden mit der Bitte, dass sich jetzt nicht irgendwie alle anderen Spieler denken, aha, ich brauche auch mal ein Sondertrikot für meine einjährige Partnerschaft mit XY oder ich brauche ein Sondertrikot, weil ich Namenstag habe oder so. Also so ist es im Fußball mittlerweile. Gefühlt gibt es jedes Jahr von jedem Verein irgendwie 2 Sondertrikots. Dahin will ich nicht kommen. Florian Hempel hat das Ganze mal angefangen mit diesem Karnevals-Sondertrikot. Sowas fühle ich auch, weil es irgendwie passt zum Kölsche Jung. Michael van Gerwen, 5 Jahre Winmore, kann man mal machen, braucht vielleicht dann aber auch fürs nächste Mal ein bisschen mehr Geschichte als nur ein Jubiläum mit einer Sponsoren- oder mit einer Ausrüsterpartnerschaft.
Also ich fand das Trikot an sich sehr unspektakulär, aber ich meine, das ist
deshalb
an
fand
sich
ich schön.
das ist an sich das grüne Trikot von Van Gerven halt auch. Es ist halt die Frage, ist dieser Anlass groß genug dafür? Man kann das machen. Bei Michael van Gerven kam das jetzt auch relativ gut, weil er eben eigentlich immer mit diesem grünen Trikot so bekannt ist. Deswegen ist es schon eine Schlagzeile wert, wenn er dann einmal wechselt, wie jetzt hier zu diesem schwarzen Trikot. Aber irgendwie, also keine Ahnung, es hat zu Michael van Gerven, finde ich, überhaupt nicht gepasst. Der gehört sowas von in ein grünes Trikot rein. Das war irgendwie ungewohnt und hat mir vielleicht deshalb auch nicht irgendwie so gut gefallen. Weil also, wenn ich an Michael van Gerven denke, dann ist das allererste, wie er da in so einem grünen Trikot steht.
Absolut richtig und trotzdem ziele ich so ein bisschen darauf ab, wenn man ein Sondertrikot anfertigen lässt, wenn man damit spielt, dann muss es auch wirklich was Besonderes sein, wie der Name schon sagt und nicht irgendwie jetzt zum Selbstzweck verkommen oder dass man wirklich daraus jetzt irgendwie, keine Ahnung, im schlimmsten Fall als Spieler einfach nur Geld ziehen will, weil man dann natürlich mit solchen Sondertrikots auch immer dafür sorgt. Das ist im Fußball eben auch wahrscheinlich der maßgebliche Grund, dass man die zahlreichen Fans dazu animiert, dann eben noch ein weiteres Trikot zu kaufen, was man sonst nicht machen würde. Aber in dem Fall, ja, ich fand es jetzt gut, sollte er jetzt aber nicht bei jedem Jubiläum machen. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir über den WM-Finalbezwinger von Michael van Gerven. Gefühlt auch das schon wieder Monate her. Es ist aber erst, gerade mal genau ein Monat her. Jetzt heute der dritte, zweite. Am 3.1. gewinnt Luke Littler gegen Michael van Gerven. Er kann jetzt aber nicht direkt den nächsten großen Major-Titel einfahren, denn er geht raus gegen Clayton. Darüber haben wir gesprochen. Wir sollten aber trotzdem dieses trotzdem starke Turnier von Littler würdigen gegen Andy Bartens und James Wade. Jetzt nicht so viel zugelassen, um mal vorsichtig ranzugehen.
Es war sehr vorsichtig. Also gegen Andy Bartens gewinnt er mit 3:0, spielt 104 Punkte im Schnitt. Es hat 10 Minuten und 25 Sekunden gedauert. Gegen James Wade gewinnt er mit 4:0, spielt über 105 Punkte im Schnitt, erlaubt James Wade keinen einzigen Dart auf Doppel. Die Partie hat 14 Minuten und 24 Sekunden gedauert. Also ein absoluter Wahnsinn, was Luke Littler hier abgerissen hat. Am Ende steht da ein Turnier-Average von 106,6 Punkten. Also das ist à la Bonheur. Damit kannst du dann auch mal rausgehen, ohne dass du dir irgendwie super viel vorwerfen kannst. Also, was soll man sagen?
Auf die 8-0 Legs gegen James Wade und nicht mal einen einzigen Dart zuzulassen, da komme ich nicht drauf klar. Sag ich dir ganz ehrlich, das ist so wild gegen die Nummer 15 der Welt. Ich meine, er hat jetzt hier nicht irgendwie einen Proto-Novizen rausgekloppt oder so, aber das kann beim Line-Up Littler gegen Wade auch mal genauso laufen, weil wir alle wissen, dass James Wades Stärke das Timing ist und nicht unbedingt das Scoring. Und wenn Littler so scored wie da, dann kann es auch genauso klar enden am Ende. Ja, Luke Littler, trotzdem wird er nicht zufrieden sein. Das gehört auch zu weit dazu. Trotz eines Turnier-Averages von über 106 Punkten geht er also im Viertelfinale raus gegen Clayton. Und dann machen wir jetzt das World Masters, das Hauptfeld, das Hauptturnier rund mit ein paar weiteren Namen. Ich würde sagen, William O'Connor müssten wir loben für den 3:1-Sieg gegen Rob Cross in Runde 1. 151 zum Matchgewinn rausgenommen. Das war sehr, sehr unerwartet. Und Cross-Serie aktuell wirklich sehr in Wellen, also spielt so eine Achterbahnsaison in der Frühphase. Bahrain kompletter Mist gegen Nebrida raus. Dann der Sieg in Den Bosch, Turniersieg in Den Bosch und jetzt erste Runde ausgeschieden gegen Willie O'Connor. Stephen Bunting sollten wir noch erwähnen, der gegen Willie Borland kurz vor dem Ausstand 0:2 hinten. Borland, der den Big Fish rausnimmt, die 170, checkt zum 2:0 in den Sätzen. Bunting dann mit einem 11-Data, später Ausgleich zum 2:2 und dann der 65er Checkout unter Druck im Decider von Satz 5, auch à la Bonheur. Aber auch Bunting, ja, am Ende trotz dann auch des Sieges über Peter Wright in der zweiten Runde, kann er nicht zufrieden sein, spielt gegen Noppert, zwar über 100 Punkte verliert, aber im Viertelfinale. Ja, Damon Hatter, der Sieg gegen Gervin Price, sicherlich noch so eines der Spiele des Turniers mit 4:3 im Achtelfinale. Fällt dir sonst noch irgendwas ein? Dave Chisnell mal wieder enttäuschend gegen Cameron Menzies, aber es war ja auch ein
Warum Major, hast du mich nicht gebremst?
Ja, ich wollte jetzt auch nochmal wirklich sagen, also das geht einfach nicht mehr. Ich schalte dir bald den Ton aus, wenn du Dave Chisnell mal wieder callst als Outside-Shot für einen Major-Sieg. Und mittlerweile, es tut mir auch fast schon leid, wir sprechen hier über einen absoluten Spitzenspieler, über die, jetzt ist er die Nummer 7 der Welt und es klingt fast so ein bisschen verächtlich, soll nicht so rüberkommen und trotzdem, das ist schon eine heftige Geschichte, dass Dave Chisnell einfach so weit oben steht, über eine 500.000 Pfund auf 2 Jahre gerechnet, weil er einfach unfassbar gute Ergebnisse am laufenden Band einfährt auf der Pro Tour, Players Championships, European Tours gewinnt, Aber sobald ein Major kommt, mittlerweile ist es auch nicht mal mehr so, dass er irgendwie dann 2, 3 gute Matches hat und dann im Viertelfinale oder Halbfinale krachend rausgeht. Also jetzt ist die Streak schon wirklich sehr, sehr schlecht.
Ja, also vielleicht sollten wir mal irgendwie mit Ben sprechen oder sowas, dass er immer bei den Dave Chisnall Calls hier, weiß ich nicht, einen Piepton oder sowas einfügt, dass das direkt rausgeblurrt wird. Es ist schon, ja, es ist schon wirklich Wahnsinn. Also ich habe ihn jetzt ja auch nicht hier irgendwie als Major-Sieger gecallt, aber als Außenseiter, um zumindest aus diesem Draw rauszukommen.
Das
aus
Draw war nicht ganz verkehrt, muss man sagen, ne?
Nein, aber Dave Chisnall spielt es halt komplett verkehrt. Deswegen, ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich würde sagen, lass uns einen Haken hinter das Hauptfeld machen und wir nehmen jetzt einmal, bevor wir den Schritt zurückgehen zu der Quali und da auch noch einmal aus nerdiger Sicht ein bisschen deep diven, lass uns da die Überleitung nehmen, indem wir einmal über den neuen Modus sprechen. Wie findest du das? Ich lege vielleicht einmal gerade ganz kurz vor und da kann ich jetzt auch das Hauptturnier und die Quali relativ gut verknüpfen. Hauptturnier fand ich in dem Modus gut, hat mir gut gefallen, ist schnelllebig, es gibt immer wieder viel Druck für die Spieler und wenn man das jetzt mal vergleicht, wenn wir hier, weiß ich nicht, in den früheren Turnierrunden Best of 11 gehabt hätten und dann hinten raus irgendwie Best of 19, Best of 21, dann finde ich das hier wesentlich spannender und es erlaubt auch nochmal wesentlich mehr Comebacks, auch wenn ich persönlich Sätze im Best of 5 Modus einfach wesentlich nochmal angenehmer finde und spannender finde als Best of 3. Aber ich finde, es ist ein Upgrade und für ein Turnier im Jahr finde ich das gut. Was ich nicht gut fand, war die extrem kurze Distanz beim Qualifier. Ja, es ist ein Qualifier und da ist die Distanz kürzer und es soll auch schnell gehen und du hast wahnsinnig viele Spieler, aus denen ausgesiebt wird quasi. Aber mit der Anzahl an Spielern, kommen wir gleich drauf, die bei dem Turnier da waren, bei dem Qualifier, war dieser Modus einfach viel zu kurz. Das habe ich nicht so sehr gefühlt.
Meine Kritik zielt auf etwas anderes ab. Also mir ist klar, dass man den Modus so kurz wie möglich halten muss, wenn man nur einen Tag hat, um da etliche Spieler, dutzende Spieler auszusieben. Deswegen, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich weiß, was du meinst. Mir ging es auch sehr, sehr ähnlich dabei, das Turnier zu verfolgen am Mittwoch. Jetzt hatte man dann auch noch ein paar andere Verpflichtungen. Irgendwann konnte ich mich dann ein bisschen besser fokussieren, aber es war trotzdem schwierig, weil man ja parallel dann irgendwie so viele Spiele offen hat und dann teilweise gar nicht bemerkt, wenn eins schon wirklich durch ist. Und dementsprechend, ja, das macht es dann mit diesem Modus alles noch ein bisschen komplizierter. Und gleichwohl ist mir aber klar, dass man nicht das erhöhen kann, weil dann kriegst du es nicht in einem Tag durchgebuttert. Sagen wir so, meine Hauptkritik ist, wenn ich jetzt am Ende das Hauptfeld sehe, das Turnier hat sportlich überzeugt, diese 4 Tage. Das muss ich voranstellen. Aber ich sehe es sehr, sehr kritisch, dass wir 24 Spieler schon im Feld hatten. Gerade erst recht, weil jetzt dutzende Spieler erwartungsgemäß von den ganzen Qualifikanten ja die Reise gar nicht gemacht haben. Weil man musste ja die Gruppe gewinnen für dann, was waren 750 € Preisgeld. Also dementsprechend Pfund, genau. Ich bin noch bei Euro wegen NextGen. Da habe ich auch, glaube ich, immer zwischen Pfund und Euro geschwankt. Aber gut, der Wechselkurs, das passt ja einigermaßen.
Und Dollar auf der Asian Tour.
Genau, und Dollar auf der Asian Tour. Gut, nee, aber im Ernst, also das Ding ist, Hauptfeldturnier sportlich geil, aber man kann da mehr rausholen, wenn es nicht so viele Spieler gibt, die schon eine feste Setzung sogar haben. Dann verstehe ich auch nicht, warum setzt man dann sogar noch 16 Spieler. Also dadurch hast du jetzt nominell mit 12 gesetzten Spielern, die auch ihre erste Hürde genommen haben, hast du hier einfach ein European-Tour-Feld der nächsten Monate. Da wird sich nicht viel dran tun. Man kann ja fast froh sein, dass Dimitri Vandenberg jetzt da so gerade in die Top 16 reingerutscht ist, damit da wenigstens ein bisschen Spiel ist, ein bisschen Bewegung. Aber die Abstände sind so groß, es wird sich da vermutlich auf Monate hinaus nicht sonderlich viel tun, weil du musst ja 1, 2 Proto-Events gewinnen, um überhaupt da wirklich Abstände gut zu machen. Und dementsprechend, ja, finde ich das ein bisschen schade. Und in einer idealen Welt, dabei bleibe ich auch, ich glaube, dieses Turnier wäre nicht weniger angeguckt worden. Vielleicht sogar im Gegenteil, wenn nicht auch die großen Jungs einfach schon in die Quali gemusst hätten. Was wäre das geil gewesen? Luke Littler gegen Maximilian Czerwinski in einer Gruppe oder so. Und dann Kordecker da noch drin und Mensur, das wäre doch geil gewesen. Da kannst du überall 4er-Gruppen draus machen, dann müssen die sich auch beweisen. Und ganz ehrlich, dann hast es auch verdient, dann dafür kritisiert zu werden, wenn du da als Top-16-Spieler aus solchen Gruppen nicht rauskommst. Aber dann hast du auch wiederum mehr Geschichten. Stell dir irgendwie einen beliebigen Top-10-Spieler vor, der dann da irgendwie gegen einen No-Name, gegen Haruki Muramatsu dann knapp 2-1 verliert in den Sätzen, was passieren kann, dann ist der ausgeschieden, ist doch auch eine Geschichte. Und so wenig Vertrauen in die Topstars zu haben, dass sich die Vielzahl nicht sowieso durchsetzen würde. Und im Nachhinein, finde ich, greift das Argument auch nicht mehr, dass es zeitlich jetzt einfach nicht gegangen wäre. Nö. Wenn du eh hier Dutzende Spieler hast, die diese Vierer-Fünfer-Gruppen, die angedacht waren, zu Dreiergruppen oder sogar zu Zweiergruppen, was ein Witz ist, zu Zweiergruppen verkommen zu lassen, dann hättest du auch die Chuzpe haben können und von Anfang an hier die Topstars hier nicht schützen lassen müssen. Sie sind genug geschützt, da brauchen sie es nicht hier auch bei einem Major noch sein.
Ja, sage ich auch. Also schick sie gerne alle in den Qualifier oder wenn du es ein bisschen sicherer machen möchtest, nimm vielleicht nur die Top 8 der Welt, die du sicher fürs Turnier setzt. Dann hast du die ganz großen Namen schon mal dabei im TV und dann hast du nicht 24 Spieler gesetzt und 8 Quali-Plätze, sondern du drehst es einmal um. Du hast 8 Spieler gesetzt und 24 Quali-Plätze. Hätte ich persönlich viel, viel, viel mehr gefühlt. Und dann, weil du es angesprochen hattest hier mit den 30 Dreiergruppen und 2 Zweiergruppen, was wirklich absoluter Wahnsinn ist. Ja, es wurde im Vorfeld so kommuniziert. Ja, es war mit der Preisgeldstruktur aber auch wirklich absehbar, dass aus Neuseeland und Amerika jetzt nicht unbedingt die meisten Spielermassen da rüberkommen. Warum dann nicht gehen auf Fünfer- und Sechsergruppen und da sagst du dann, die ersten beiden kommen weiter, dann hast du wenigstens noch so ein bisschen Gruppencharakter, weil ich sag mal, sowohl Zweiergruppen sind derbe bescheiden, als auch nur, dass der Gruppenerste weiterkommt. Egal in welcher Gruppengröße.
Ja, gut, dass wir den Übergang jetzt machen, um im Prinzip jetzt auch über die Group-Stage-Qualifikation, über die Prelims zu sprechen. Diese Zweiergruppen haben mich wirklich massiv gestört, weil das geht nicht. Das greift ja auch total in den Wettbewerb ein. Einige gewinnen dann ein Spiel, kommen nicht weiter. Einige gewinnen ein Spiel, weil sie nur ein Spiel gewinnen müssen. Es ist dann de facto ein K.O.-Match. Ryan Meikle besiegt Charlie Manby. Ryan Branley besiegt überraschend Robert Owen. Aber das passt nicht. Das passt nicht. Ich glaube, der Grund, warum 5er-6er-Gruppen nicht gehen, ist, dass es zeitlich wahrscheinlich überhaupt nicht darstellbar gewesen wäre. Aber
naja, 5er-Gruppen hättest du ja regulär gehabt mit einem vollen Feld. 4er- und 5er-Gruppen.
So gesehen hast du auch recht. Also die PDC sehenden Auges da in eine Situation gelangt, die sie antizipiert haben dürfte. Und vielleicht ist der Vorwurf ein bisschen hart, aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Preisgeldstruktur so anschaue, ist das Ganze eigentlich ein Hoax, dass man hier suggeriert, es gibt jetzt die großen Chancen für Spieler von überall, von Übersee. Man lässt da jeweils 8 Spieler qualifizieren, keine Nachrückerregelung und man kann das schön in eine Pressemitteilung schreiben, so nach dem Motto, es gibt wieder zahlreiche massive chances and opportunities für Spieler von den Secondary Tours. Aber es ist doch eigentlich, die Realität ist doch eine ganz andere. Das ist denen doch klar. Und das ist der Vorwurf, den ich denen mache, dass sie einfach für die PR dieses Turnier so ausweiten und ganz genau gewusst haben, dass Massivspieler diese Chance eben nicht wahrnehmen würden.
Hoax ist ein sehr schönes Wort.
Vielleicht ein bisschen hart, aber ich glaube, da muss die PDC ran, wenn sie da an Glaubwürdigkeit nicht verlieren möchte. Ansonsten kehrt sich das nämlich um. Dann will ich nämlich mal mit dem ein oder anderen Spieler sprechen, der da angeblich massive opportunities bekommt durch seine Leistung auf den Secondary Tours. Bin ich sehr gespannt auch, was hinsichtlich des Grand Slams noch so passiert, ob man da auch weiterhin tatsächlich keine Spieler fix drin hat, ne, wage ich auch zu bezweifeln. Da sind die Anzeichen auch andere. Also ich glaube, es dreht sich da ein bisschen was in die falsche Richtung. Und da das so ein bisschen kritisch zu thematisieren, ist sicherlich dann auch unsere Aufgabe. Aber gut, sportlich und so war es ja trotzdem ein Tag, über den es sich zu sprechen lohnt. Es ist fast ein bisschen schade, dass der ja so ein bisschen hinten rausfällt. Vielleicht kann man ja auch irgendwie ITV dafür begeistern, doch einen 5. Tag Darts zu übertragen. Ich denke, das würden sich Leute auch anschauen. So ein bisschen UK Open-Style mäßig. Ja, warum nicht fürs nächste Jahr?
Gut, dann lass uns sportlich jetzt sprechen, insbesondere über die deutschen Spieler, die in der Gruppenphase ran mussten. Grundsätzlich muss man sagen, war das ein erster Tag in dieser Gruppenphase, der mich oder ich glaube uns beide schon wieder so ein bisschen gebrochen hatte. Es waren einige Deutsche mit dabei, sprechen wir jetzt drüber, und am Ende hat es kein einziger aus der Gruppenphase herausgeschafft. Da jetzt auch nicht dann, ja, die Kritik an den Einzelnen, aber an der Gesamtheit ist es einfach schon wieder enttäuschend, wenn man so viele auch talentierte, gute deutsche Spieler mit dabei hat und es kein einziger dann aus irgendwie hier einer Dreiergruppe oder so rausschafft. Das war schon ein bisschen schade. Lass uns das durchgehen. Leon Weber, der gewinnt mit 2-1 gegen Danny Lorby nach 0-1 Rückstand, verliert dann mit 0-2 ohne einen einzigen Leckgewinn gegen Haruki Muramatsu. Lorby gewinnt diese Gruppe mit einem Leck Vorsprung. Ja, war ein bisschen schade, dass Leon dann hier nicht durchgekommen ist, nach eigentlich einem guten Start gegen Danny Lorby. Lukas Wenig, der verliert mit 1-2 gegen Andy Bolton. Das war ein richtig guter erster Satz von den beiden mit Winning Legs in 15, 12 und 15 Darts. Gewinnt dann mit 2-0 gegen Aiden O'Hara. Am Ende ist es Andy Bolton, der durchkommt. Dominik Grüllich verliert mit 0-2 gegen Andy Bartens, gewinnt mit 2-0 gegen Leonard Gates. Das ist ein positives Zeichen, aber Bartens kommt in dieser Gruppe souverän durch. Max Hopp gewinnt mit 2-0 gegen Chris Landmann, verliert mit 0-2 gegen Nathan Gervin, der wirklich eine richtig gute Partie gespielt hat. 3x15, 1x13 Darts in den eigenen Legs. Max Hopp geht hier raus. Kai Gotthard verliert mit 1-2 gegen Thibaut Tricol und mit 0-2 gegen Kieran Thompson. Kieran Thompson mit einem richtig guten Spiel, 102,5 Punkte im Schnitt gespielt. Max Czerwinski 0-2 gegen Kordecker, 0-2 gegen Menzo Suljovic. Nico Springer gewinnt mit 2-1 gegen Rhys Griffin, verliert mit 0-2 gegen Tom Bissell. Zu viele verpasste Darts am Ende, einfach kein Leck gewonnen. Ja, Bissel geht in dieser Gruppe durch. Und damit war dann die Gruppenphase aus deutscher Sicht schon vorbei. Super schneller Modus, super ärgerlich, dass nicht wenigstens einer sich hier in der Gruppenphase durchgesetzt hat.
Ja, zumal es teilweise gut anfing, sehr gut anfing, wie bei Max Hopp gegen Chris Landmann, wo ich eigentlich dachte, er hat hier den größeren Namen in der Gruppe schon bezwungen, aber dann kommt er gegen Nathan Gervin eben nicht zu Rande, und Gervin, der es wirklich gut spielt, wie du gesagt hast. Lukas Wenig, da war mir eigentlich klar, das Spiel gegen Bolton würde das entscheiden. Aiden O'Hara, eigentlich so das Streichergebnis der Ire, JDC-Repräsentant, aber die JDC-Leute insgesamt auch eigentlich ganz gut unterwegs gewesen. Wir haben Kieran Thompson angesprochen. Ja, bei Max Czerwinski gegen Kordecker war sicherlich mehr drin, gegen Mensur dann nichts mehr möglich, 65er Schnitt da auch klar raus. Nico Springer, bisschen ähnlich wie bei Hopp, da dachte ich, Rhys Griffin geschlagen, Rhys Griffin, der zuletzt bei Qualifiern eigentlich immer ganz gut war, den besiegt er, und dann den Novizen Tom Bissell, da verliert er 0-2, Tom Bissell, der es wirklich richtig gut spielt hier beim Debüt, also gefühlt schon mehr Spiele gewonnen als Aaron Beeney im ersten Jahr. Ja, und dementsprechend dann alle Deutschen raus in der Gruppenphase. Aus deutschsprachiger Sicht müssen wir auch erwähnen, Stefan Belmont auch nicht weitergekommen. Menzo Suljovic immerhin weiter in der Gruppe mit Czerwinski. Rusty Jake Rodriguez war nicht dabei, genauso wie 6 weitere Tourcard-Holder, ebenfalls Raymond van Barneveld, der krankheitsbedingt abgesagt hatte. Deswegen hatten sich die Setzungen dann für die Gruppenphase und so ein bisschen verschoben. Ansonsten sollten wir Barry van Peer nochmal würdigen. Du hast es schon angesprochen, höheren Average gespielt als Johnny Clayton im Hauptfeld. 117,88 zum Start in den Stream mit 2-0 gegen Christian Kist gewonnen. 12, 14, 12, 13 Darts. Connor Scott gegen Daryl Pilgrim war ein cooles Spiel im Stream. Cam Crabtree, der hat eine Hammergruppe für sich entscheiden können gegen Plaisir und Killington. Pero Ljubic, sollten wir lobend erwähnen, der in Österreich wohnhafte Kroate, gewinnt eine Gruppe mit Matthew Dennett und Justin Hood. Fallon Sherrick verliert jeden Satz, also gewinnt keinen einzigen Satz gegen Darren Beveridge und Andreas Harrison. Mikuru Suzuki als einzige Frau ein Spiel gewonnen gegen den Niederländer Patrick Kreratz, aber in der Gruppe mit Henry Coates auch rausgegangen. Und an der Stelle würde ich sagen, sprechen wir jetzt dann über die K.O.-Phase der Qualifikation.
Das können wir sehr gerne machen und werfen da natürlich auch einen besonderen Fokus auf die deutschen Spieler. Lass uns beginnen mit Gabriel Clemens. Der ist da richtig gut reingestartet, siegt mit 2-0 gegen Jitse van der Vaal, gewinnt mit 2-0 gegen Kim Heibrechts und verliert dann in der dritten K.O.-Runde in den letzten 16, die auch schon entscheidend für die Qualifikation war. Im deutschen Duell verliert er mit 0-2 gegen Florian Hempel. Vor der Partie war dann wenigstens klar, dass sich ein weiterer Deutscher für das Masters Hauptturnier qualifizieren wird, und es war eben das deutsche Duell, was Florian Hempel gewonnen hat. Florian Hempel, um in dieses Spiel zu kommen, siegt erst einmal mit 2-1 gegen Menzo Suljovic, wo Florian Hempel 110,57 Punkte spielt. Das war wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel als Auftakt hier in seine zweite Jahreshälfte, die er, glaube ich, 6 Monate vorgezogen hat. Dann in den letzten 32 siegt er mit 2-0 gegen Ryan Joyce. Musst du auch erst einmal machen. Ryan Joyce auch mit keiner schlechten Form aktuell unterwegs. Und dann eben in den letzten 16 siegt er über Gabriel Clemens in diesem deutschen Duell. Und Ricardo Pietrzycko, für den war der Tag etwas schneller vorbei. Niederlage mit 0-2 gegen Jeffrey de Graaf, kein einziges Leck gewonnen in den letzten 64. Aber, wie wir es ja, glaube ich, auch in der Vorschau gesagt haben, ein weiterer Deutscher neben Martin setzt sich hier durch und genau das ist auch passiert.
Ja, und am Ende setzt sich dieser Deutsche durch neben folgenden weiteren Spielern, und zwar Jermaine Vatimena, Cameron Menzies, William O'Connor, William Borland, Andy Bartons, Bradley Brooks und Kevin Dutz. Ich würde jetzt mal sagen, Bartons und Borland die interessantesten Namen, weil am unerwartetsten ansonsten hätte man das so auch kommen sehen können. Also nicht, dass man das jetzt hätte callen können, weil dafür ist es auch zu unwägbar, aber das sind jetzt alles andere, sonst keine überraschenden Namen. Eher im Gegenteil, auch formstarke Spieler wie Vatimena und Dutz.
Ja, und ein super starkes Spiel würde ich ganz gerne noch einmal ganz kurz ansprechen. In den letzten 32, wir hatten einen richtigen Banger zwischen Gian van Veen und Wessel Naiman. Es war ein Decider-Satz, der gespielt wurde, und bei 1-0 für Gian van Veen wartet er bei 87 Punkten zum Match. Es wäre ein potenzielles Break gewesen. Da checkt Naiman dann nochmal 170 Punkte den Big Fish fürs 1-1 in Satz 3, und dann am Ende im entscheidenden Leg ist es Gian van Veen mit 121 Punkten zum Match, 12 Darts bei eigenem Anwurf, wo Naiman bei 85 Punkten Rest nach 9 Darts wartet. Es war ein Spiel, was auch im Stream lief, beide über 100 Punkte im Schnitt, Gian van Veen sogar bei 106. Also das war vielleicht so das Spiel aus der Quali in meinen Augen. Das hat richtig Bock gemacht.
Ja, und es gab natürlich auch so ein paar Low-Performer-Matches, zum Beispiel letzte 64, Darius Labanauskas gegen Richie Adhouse. Erstmal eine Überraschung, dass Labanauskas das Spiel 0 gewinnt. Beide spielen aber 70 Punkte, also auch solche merkwürdigen Partien gab es, merkwürdige Ergebnisse. Ja, aber hinten raus dann natürlich eben dachten doch eher bekanntere Namen durchgekommen. Wie gesagt, Borland, Bartons dann doch sehr überraschend im Hauptfeld. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle, mir fällt jetzt eigentlich nichts weiter ein. Wir haben jetzt auch ziemlich genau eine Stunde gesprochen über das World Masters. Ich denke, dadurch, dass es jetzt ein Ranking-Turnier ist, gebührt das auch eben so eine dann doch tiefer gehende Analyse, als wir es sonst gemacht hätten, wenn es kein Ranking-Turnier wäre. Aber es hat ja dann doch jetzt eine Bedeutung für die Rangliste, auch wenn sich jetzt gerade hinten nicht wirklich viel verschoben hat, weil eben natürlich sehr wenige Spieler dann auch im hohen Preisgeld gelangt sind.
Gut. Haken hinter, dann kommen wir jetzt zum wirklich wichtigen Teil dieser Folge. Nein, kleiner Scherz. Lass uns sprechen über die Next Gen in Hildesheim. Es waren die ersten beiden Turniere, die gespielt wurden, von insgesamt 15 Turnieren, die auf der Agenda stehen. Wir spielen ja jetzt mit 256 Teilnehmern pro Turnier. Die waren auch für jedes Turnier fast an den Tagen komplett vor Ort. Es sind 4 Standorte, 4 verschiedene Spielmodi, die durchrotieren über die einzelnen Standorte. Und am Samstag in Hildesheim haben wir gespielt mit Double In, Double Out und am Sonntag im FA Cup Modus der freien Losung. Und Kevin, du warst hautnah vor Ort. Nimm uns doch mal ein bisschen mit rein in die Stimmung dort in Hildesheim in der Halle 39.
Ja, erstmal muss man sagen, dass die Halle 39 dann bei solchen Teilnehmerfeldern auch schon an ihre Grenzen kommt. Da gibt es sicherlich nicht viele Venues, die das überhaupt stemmen können. In dem Fall waren es 250 exakt am Samstag und sogar die vollen 256 am Sonntag. Fand ich schon durchaus beeindruckend, ist natürlich jetzt aber nicht damit gleichbedeutend, dass zum Beispiel dann in Rust am Neusiedler See bei dem langen Turnierwochenende der Next Gen, dass da dann auch wieder die vollen 256 Teilnehmer mit am Start sind. Jetzt ist der Auftakt und viele verlieren dann vielleicht auch so ein bisschen die Lust oder haben gar nicht vor, auch die komplette Next Gen zu spielen. Aber ich bin sehr gespannt, wie so ja, das Bare Minimum dann aussieht an Teilnehmern. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Auftakt, ein Auftakt, mit dem man bei der PDC Europe sehr zufrieden sein kann und auch gewesen ist. Das weiß ich vor allen Dingen mit dem Sonntag eben, weil das Teilnehmerfeld dann auch voll war, weil man dann auch zeitlich bedingt so ein bisschen besser unterwegs war, um nicht zu sagen perfekt unterwegs war. Mit Double In, Double Out war es natürlich doppelt schwierig, damit reinzustarten mit dem doppelt so hohen Teilnehmerfeld, und Double In, Double Out ist dann eben ein bisschen unwegbarer, was jetzt die Matchdistanzen anbetrifft, die Matchlängen. Ich muss sagen, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viele neue Gesichter gesehen. Natürlich auch ein paar unbekannte Gesichter, ist bei so einem großen Teilnehmerfeld auch logisch. Und sportlich, denke ich, muss man sagen, hat es auch zu überzeugen gewusst. Wir können ja jetzt einfach mal die Turniere 1 und 2 durchgehen. Ich fange so ein bisschen an, so zu erzählen beim Samstag. Auch eine Erkenntnis, es wird ja weiterhin jedes Turnier mit einer Gruppenphase begonnen. Das heißt mindestens 3 Spiele oder 2 dann für Dreiergruppenteilnehmer. Wobei man da jetzt auch gesagt hat, Dreiergruppen, die spielen Hin- und Rückspiel, finde ich auch gut, finde ich eher gut als schlecht, weil man verhindert damit natürlich auch, dass die Spieler aus den Dreiergruppen so massiv lange unter Umständen warten müssen, bis die K.O.-Phase losgeht. Also da hatten die Spieler jetzt sogar 4 Partien absolviert. Was auffällt, es gibt sehr wenige Opfer der Gruppenphase. Es ist zwar eine freie Auslosung dann gewesen, aber dadurch, dass es so viele Teilnehmer gibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass mehr als 2 wirklich richtig gute Leute in einer Gruppe landen. Am Samstag Jannis Barkhausen, der größte Name, Sascha Stuhlemmer als Sieger auf der Next Gen im Vorjahr, auch ausgeschieden in der Gruppenphase. Das waren jetzt so die größten Opfer. Und danach, ja, können wir jetzt einfach so ein bisschen durch die Partien dann im Stream hindurchgehen. Wir haben angefangen mit einem Gruppenspiel, weil wir eben noch ein bisschen Zeit zu überbrücken hatten und die Gruppe noch nicht durch war. Tobias Pankow gegen Jens Kniest. Und dann wurde es richtig interessant, weil wir auch nochmal richtig den Fokus auf neue Namen gelegt haben im Stream. Zum Beispiel auch mal so einen Kilian Hohnstedt uns anschauen konnten. Oder auch einen Oliver Müller, der jetzt ja von der European Tour Oliver Müller Frankfurt natürlich bekannt ist. Gepaart dann auch mit so obvious Calls wie Horvath Walpen und Rodriguez gegen Klose, auch ein schönes Spiel.
Ja, Oliver Müller, der hat ja generell ein richtig gutes Wochenende gespielt. Also wenn ich da jetzt, wie gesagt, auch an den Stream denke, ich greife jetzt schon mal ganz kurz vorweg, aber gerade was er am Sonntag diese Partie gegen Lenny Schlüter gespielt hat, also absoluter Wahnsinn. Da hat der Stream auch wirklich gut unterhalten. Habt ihr natürlich auch gut gemacht, aber muss ich zum Beispiel sagen, bei mir war dann auch, also wenn ich beides parallel geschaut habe, häufiger der Next-Gen-Stream mit Ton an und das Winmore World Masters lief dann auf lautlos so nebenher. Also es hat wirklich, sehr, sehr gut unterhalten.
Ja, vielen, vielen Dank dafür. Freut mich und freut uns natürlich auch. Dann, wenn wir jetzt noch so ein bisschen durch den Samstag gehen im Stream, Kevin Troppmann gegen Yves Fuhrmann. Yves Fuhrmann, auch mir ein unbekannter Spieler, kommt aus Sachsen-Anhalt, hat aber auch gut gezockt. Gutes Grundniveau gegen Troppmann, dann aber erwartungsgemäß auch ausgeschieden im Achtelfinale. Dann hatten wir ein weiteres Achtelfinale oder 2 weitere Achtelfinals. Nico Blum, Finn Prokop. Da gab es nach dem Spiel ein bisschen Diskussion, ob Blum da absichtlich mit den Darts geklappert hat. Sagt er natürlich, nee, war keine Absicht. Finn Prokop hat daraus aber jetzt auch kein Riesendrama gemacht. Schon gar nicht während des Spiels das irgendwie angesprochen oder so. Ist ja auch immer sehr schwierig, sowas zu beweisen. Moritz Bormann gewinnt gegen Robin Beger, auch im Decider mit 4-3. Am nächsten Tag konnte dann Beger Revanche nehmen. Da gab es das Spiel 1-2 Runden früher nochmal. Da hat dann Beger gewonnen. Und dann ein absolutes Highlight-Spiel, wie ich finde. Finn Kuciak, da wirst du dich natürlich sehr gefreut haben. Gewinnt gegen Michael Klönhammer im Viertelfinale 4-3. Klönhammer 3-1 vorne. Vergibt dann in der Folge aber mehrere Matchstarts. Und Kuciak am Ende nimmt 92 Punkte raus. Das war wirklich auch vom Niveau her toll. Generell also, ein super Tag von Finn.
Es war absoluter Wahnsinn. Also ich bin hier auch schon gut mitgegangen vorm Rechner, muss ich sagen. Also Finn, der da erstmal zum Decider diese 36 Punkte checkt, nach, glaube ich, 2 nervösen Darts auf der Doppel 18, sich dann die Zeit nimmt und dieser Dart auf der Doppel 9 war schon wirklich absoluter Wahnsinn. Und dann im Decider, als Klönhammer, ich glaube, 2 Matchdarts vergeben hatte, die 92 Punkte über Bull, Triple 17 und dann, wie man das von Finn kennt, nochmal Zeit genommen, nochmal gesammelt und dann diesen einen Dart, die eine Chance in die Doppel 8 gehauen. Also das war wirklich Wahnsinn. Finn hat mich generell komplett abgeholt das Wochenende, muss ich sagen. Ich bin natürlich auch wieder so ein bisschen gebiased, habe hier die MyDartCoach-Brille auf, aber ja, Finn Kuciak hat mich komplett abgeholt und ja, macht da Lust auf mehr und ist natürlich gerade auch einer von denjenigen, die dann über diese Jugendrangliste noch profitieren können, über die es ja 4 Plätze für die Super League gibt und die ja jetzt nur noch bis, was ist es, einschließlich 21, also bis 22?
22, muss ich korrigieren, also 22 geht noch. Der Hintergrund ist ja folgender, normalerweise ist es bei der PDC so, dass man mit 23 Jahren ja DevTour spielen kann. Jetzt ist es folgendermaßen, das habe ich mir nochmal versichern lassen, mit 22 kannst du jetzt hier noch über die Jugendrangliste reinschauen. Der Grund ist folgender, dass man sagt, man lobt ja nicht nur 4 Plätze für die Super League aus, sondern auch 10 freie Startplätze für DevTour-Wochenenden. Also man bezahlt da das Startgeld. Und dementsprechend ist es folgendermaßen, dass man dann im nächsten Jahr davon ja auch noch profitieren soll und dementsprechend dann nicht älter sein darf als 23, heißt jetzt 22. Auch wenn es da vielleicht ein bisschen Komplikationen im Vorfeld gab, das habe ich mir jetzt nochmal so versichern lassen, dass die 22-Jährigen auch noch da in der Rangliste stehen, der Jugendspieler.
Ja, okay. Dann wirst du damit wohl recht haben. Also wie gesagt, dann, wenn das so versichert ist, dann ist das bis 22 und ergibt auch in gewisser Weise Sinn, ich sag mal, mit dieser Development-Tour-Erklärung, auch wenn du die ja auch noch, wenn du beim ersten Turnier noch nicht älter als 24 bist, dann auch noch mit 24 spielen dürftest.
Ja, ganz genau. Also das ist ja der Hintergrund. Ansonsten könntest du ja davon eben nicht mehr profitieren. Sprechen wir ein bisschen weiter über dieses Turnierenspiel, was nicht im Stream war, aber was sicherlich auch eine Erwähnung wert ist. Tobias Pankow, der so knapp durch die Gruppe gekommen ist, kommt bis ins Viertelfinale und schafft es dort in den Decider gegen Roby John Rodriguez. Also hätte da fast eine große Überraschung geschafft, der Berliner. Die Halbfinals dann relativ deutlich. Rodriguez gewinnt 5-1 gegen Moritz Bormann und Kevin Troppmann 5-1 gegen Finn Kuciak. Finn verpasst da nochmal ein kleines Highlight mit einem 170er-Checkout, was er knapp liegen lässt zum 1-4. Holt das Leck dann trotzdem, aber das war dann nur noch Ergebniskosmetik. So hatten wir dann aber ein spannenderes Finale. Troppmann gegen Rodriguez. Am Ende 5-3 für Kevin Troppmann. Average 79 Punkte, das ist passabel für Double In, Double Out. Die 59 natürlich ist ein Desaster für Roby. Erklärt sich aber auch dadurch, dass er beim Stand von 3-3 17, ich wiederhole 17 in Worten, 17 Darts zum Einchecken benötigt und dadurch ist der Average dann komplett verhagelt. Ich glaube, in dem Leck hatte er einen Average von 10 und hatte auch nur das Glück, dass Troppmann wirklich da ein paar Darts auf Doppel liegen gelassen hat. Ansonsten wäre er tatsächlich, hätte er das Leck verloren, ohne reingekommen zu sein. Und insgesamt muss man sagen, Roby bei den Winning Legs von Troppmann einfach schwach unterwegs und nur ein einziges Mal überhaupt schon im Finish-Bereich gestanden.
Ja, da ist dieser Average dann einfach auch nicht repräsentativ, wenn er über solche Momente eben verfälscht wird, ne? Also Roby John Rodriguez hat mir eigentlich eher ganz gut gefallen, muss ich sagen. Auch gerade einfach schon, dass er diesen Weg geht und sich hier eben aufmacht nach Hildesheim, zur Next Gen reist, hier mitspielt, weil ich sag mal, das macht dann auch nicht jeder, der jahrelang die Erfahrung auf der Pro Tour hatte, sich dann hierfür wieder, ich sag mal, vielleicht den Schritt zurückzugehen und das eben auch zu machen, weil das ist schon ganz schön anstrengend für relativ wenig Preisgeld, wenn man das jetzt mal mit dem Pro Tour Standard vergleicht, und hat mir dann eigentlich relativ gut gefallen, hier auch wie gesagt gleich ins Finale reingespielt und wie gesagt diese 59 Punkte, also ja, ich habe auch auf Social Media so ein paar Sachen irgendwie dazu gelesen, aber die kannst du ja nicht repräsentativ hier irgendwie nehmen und da irgendwas dran messen, also ja, wie gesagt, darf man nicht zu hoch hängen.
Ja, deswegen eigentlich war das Finale ausgeglichen. Es war halt ein bisschen komisch, dass Rodriguez immer dann schwache Lecks hatte, wenn Troppmann da durchkommt. Also Troppmann ist sehr, sehr entspannt eigentlich durch die Lecks gezogen. Ich glaube, nur am Ende war es dann das eine Leck, wo Roby selbst dann da auch Chancen hatte. Aber ansonsten, ja, gab es die Möglichkeiten einfach nicht, weil er einfach kein gutes Timing hatte. Und diese 16 Darts, die da eine Null stehen lassen, das lässt den Average natürlich tief absinken. Aber gut, trotzdem am Ende ein guter Auftakt für den Österreicher, der übrigens dann 6 perfekte Darts geworfen hat am Sonntag in der Gruppenphase. Ich meine, da sind 32 Boards, auf denen parallel gespielt wird, 16 an jeder Seite. Ich gehe dann immer so ein bisschen umher. Ich bin dann auch schon frühzeitig da, um mir auch die Gruppenphase ein bisschen anzuschauen, obwohl wir ja dann mit dem Stream erst immer in der K.O.-Phase starten. Aber ich bin dann ein bisschen rumgelaufen und auf einmal sah ich da Roby gegen irgendeinen kleineren Namen aus der Gruppe. Führte schon 2-0, wirft 180, wirft noch nur 180 und also das hätte ich schon sehr gefühlt. So an Bord 17 oder so der Next-Gen-Gruppenphase einfach mal 9 Data. Und Roby John Rodriguez würde ich auch im Verlaufe der Saison genau solche wilde Dinge dann zutrauen. Das hat er auf jeden Fall im Tank. Dann würde ich sagen, sprechen wir auch jetzt ein bisschen detaillierter über den Sonntag. Es gab halt ein paar Nachrücker dort. Die haben dann die übliche No-Show-Rate, die es immer gibt, ausgeglichen. Unter anderem Florian Socher, der hier aus Hildesheim kommt. Und Oliver Müller, der eigentlich nur für den Samstag gemeldet war. War eine sehr gute Entscheidung, dass er auch den Sonntag mitgenommen hat. Es gab dann auch wieder ein paar der üblichen Opfer der Gruppenphase, aber nicht so viele. Sascha Stuhlemmer erneut in der Gruppenphase raus. Also immer mehr zu einem One-Hit-Wonder entwickelt sich das leider aus seiner Sicht. Dieser Turniersieg da im Vorjahr und auch das Halbfinale, was war es bei den Dutch Open. Ne? Ansonsten Florian Socher, der kommt auch aus der Gruppe nicht heraus. Maximilian Nirschel, ein Mann, der ganz knapp die Super League verpasst hat, im Vorjahr auch ausgeschieden. Arno Merck, ausgeschieden in der Gruppenphase. Auch bitter gelaufen für ihn, obwohl er da auch deutlich über 80 steht, glaube ich, im Turnier-Average, aber hatte eine sehr starke Gruppe erwischt. Ja, und dann können wir jetzt sprechen über das absolute Highlight-Spiel dieses Wochenendes. Ich habe es auch so formuliert, das coolste Spiel, das beste Spiel war eines natürlich vom World Masters, da fallen einem sehr viele ein, aber das coolste Spiel, das Underrated-Spiel des Wochenendes im Dartsport war Lenny Schlüter gegen Oliver Müller.
Ja, definitiv. Also es war eine absolute Wahnsinnspartie und dass Oliver Müller gut spielen kann, ist bekannt, aber dass er so gut spielen kann und das auch noch vor laufenden Kameras hinbekommt, also das war wirklich schon Wahnsinn. Hat in der Mitte der Partie 12 perfekte Darts, also von der Mitte des ersten Legs bis zur Mitte des zweiten Legs, trifft er auf einmal alles, wirft eine 180, eine 174, checkt die Doppel-12, wirft dann die 180 zum Start in das nächste Leg und startet dann, was war es, nochmal mit zwei perfekten Reihen, ist dann eine 140, also war dann mit fünf perfekten Darts drin und in dem Moment dachtest du halt wieder, ne, also kann man wieder so wortwörtlich sagen, den kannst du auch auf den Parkplatz stellen und er hätte von da auch noch alles getroffen. Am Ende waren es dann zwei richtig knappe Matchstarts, die er zum 11 und 12 Data vergeben hatte. Wenn er davon einen, was war es, Doppel 12, Doppel 6 gemacht hätte, wäre er irgendwie bei 113, 114 Punkten gewesen. Absoluter Wahnsinn. Hat es dann leider nicht ganz geschafft, aber im fünften Leg ist es der 147er Check nochmal von ihm zum Match und das auch völlig verdientermaßen für dieses Match. Also es war Wahnsinn.
Und Nico Springer kann aufatmen, denn er ist weiterhin der Next-Gen-Average-Rekordhalter mit einem 107er-Average, den er in Sindelfingen letztes Jahr mal gespielt hat. Aber Müller stand wirklich, habe ich genau noch im Kopf, er stand bei 110 Punkten nach dem vierten Leg. Das heißt, hätte er einen der beiden Darts auf Doppel zum 11er oder 12er genutzt, dann wäre da eine 112, 114 oder so rausgekommen. Absoluter Wahnsinn. Und Oliver Müller in diesen 30, 60 Sekunden mit den 12 perfekten Darts, der beste Spieler der Welt. Ja. Das kannst du nicht besser spielen. Also ich bin so mitgegangen, ich hätte dem das auch unfassbar gegönnt und auch Lenny Schlüter hätte es ihm gegönnt, das hat er mir nachher gesagt, der trotzdem natürlich auch ein bisschen gebrochen war, weil Lenny Schlüter scheidet beide Male relativ früh aus für seine Verhältnisse, mit einem Mitte-80er-Average ausgeschieden bei Double-In, Double-Out am Samstag und jetzt gegen Oliver Müller ausgeschieden, obwohl das auch richtig gut spielt, obwohl er ja dann auch sehr wahrscheinlich zum 2-3 gecheckt hätte, wenn Müller dann im 5. nicht die 147 rausnimmt. Das Spiel des Wochenendes, also da war schon sehr früh klar, dass das nicht mehr besser werden kann.
Na, es ist halt unlucky, aber es ist halt so, wie auch bei der Partie zwischen Martin und Johnny Clayton. An manchen Tagen musst du einfach eben konstatieren, der Gegner war heute einfach besser. Da kannst du, also natürlich, du kannst immer was dagegen machen, aber ja, manchmal kannst du halt nicht.
Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Auftakt in den Stream, der bestmögliche Auftakt und es ging danach durchaus interessant auch weiter. Wir hatten da auch ein paar Namen, die ihr Streaming-Debüt gefeiert haben, unter anderem Jonathan Johnny Parvané gegen Florian Drews. Florian Drews, ganz junger Spieler, 4-2 geht das Duell an Parvané. Ricardo Rech, ein Mann aus, ich glaube, Neuwied, Koblenz da die Ecke, genau wie Laurin Welk, Leon Weber ja auch aus der Region. Ricardo Rech gewinnt gegen Jannis Barkhausen 4-2. Kuriosität dort, die beiden haben schon in der Gruppe gegeneinander gespielt. Dann der besondere FA Cup-Modus macht es möglich, jede Runde wird neu gelost und dementsprechend gab es dann in der Runde der letzten 128 dasselbe Duell. Jared Becker haben wir dann auch frühzeitig schon erstmals an den Tag im Stream gesehen gegen Hilga Zwick in einem Last-32-Spiel. Marcel Hausotter, das fand ich auch noch sehr, sehr spannend, hochspannend gegen Daniel Klose weitergekommen. Klose, der Tops einfach nicht trifft zum Match am Ende und Hausotter, der es gewinnt und dann für seine Verhältnisse einen regelrechten Gefühlsausbruch hinlegt. Marcel Walpen hat mir sehr gefallen an dem Tag, gewinnt gegen Franz Rötsch im Stream, zieht ins Halbfinale ein, war auch ein sehr spannendes Spiel. Walpen zunächst total in Kontrolle, 3-1 vorne, Rötsch fast nochmal mit dem Comeback, aber am Ende geht es 4-3 an Walpen. Und dann hatten wir die Halbfinals, Becker gegen Horvath und Klönhammer gegen Walpen. Und man kann konstatieren, mit dem Finale konnte man dann nicht rechnen, dass sich ausgerechnet Becker und Klönhammer durchsetzen würden.
Nee, also es war vielleicht auf dem Papier, waren es die unerwarteteren Spieler, aber also ich fand, Dragutin hat jetzt noch nicht wieder ganz so stabil gespielt, wie er es schon mal gemacht hat. Und Jared, da war es eigentlich, also ist natürlich im Nachhinein immer einfach zu sagen, aber war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er irgendwann mal dann diese Leistung, die er auch immer wieder auf regionalen, auf NDV-Turnieren oder so zeigt, dass er die halt auch mal hier bei der PDC oder bei der Next Gen halt zeigen wird. Und das hat er hier halt gemacht. Also spielt gegen Dragutin 90 Punkte im Schnitt, checkt 96, 148, gewinnt 4 Legs in Folge, checkt am Ende 114 Punkte zum Match, zum 5-2. Das war wirklich schon richtig, richtig gut. Und Michael Klönhammer, ja, muss man auch sagen, der Mann hatte auch einfach ein richtig gutes Wochenende. Also hatte schon einen sehr, sehr guten Run, auch beim ersten Turnier am Samstag, wurde da von Finn gestoppt, konnte sich dann gegen Finn revanchieren am Sonntag und hat am Ende hier das Turnier dann auch verdientermaßen gewonnen, verdientermaßen sich auch gegen Marcel Walpen hier im Halbfinale durchgesetzt. Also ja, Klönhammer, ich glaube, mit dem konnte man dann nach dem Samstag für den Sonntag schon ein bisschen rechnen. Und ich hatte mit ihm noch bei der Super League gequatscht, ein bisschen länger. Und da hatte er gesagt, er weiß noch gar nicht, wie das Ganze ausschaut, wie viel er von der Next Gen wirklich spielen können wird, weil eigentlich möchte er schon wieder in die Super League, aber ja, muss dann jetzt hier über die Next Gen gehen und so. Und ich glaube ihm, dass gerade dieser Sieg jetzt, dieser frühe Sieg, ihm da auch ein bisschen Druck rausnehmen wird, dass er nicht alles spielen muss, wenn das bei ihm auch ein bisschen zeitkritisch ist, weil er sich da einfach schon mal in eine super Position jetzt gebracht hat hinsichtlich der Super League.
Ja, ich habe ihn nach dem Sieg über Jared dann im Interview auch gefragt, warum er überhaupt jetzt wieder so auf diesen Circuit gekommen ist. Er hat ja jahrelang gar nichts gespielt. Dann, wir erinnern uns zurück, 2023 gab es ja noch einen Super League Qualifier. Und da tauchte er dann unter anderem mit seinem Bremer Kollegen André Welge dann auf, zieht dadurch, zieht ein in die Super League, qualifiziert sich dann da auch für die Runde der letzten 16, bleibt dadurch ein weiteres Jahr in der Super League, hat jetzt die Next Gen im vergangenen Jahr nur in sehr homöopathischen Dosen gespielt. Und dann kommt er erneut ins Achtelfinale bei der Super League im letzten Jahr in Hildesheim. Und ja, jetzt braucht er eben zwingend eine Platzierung unter den Top 20 in der Order of Merit, um sich ein weiteres Mal in die Super League zu spielen. Und er hat mir gesagt, das ist jetzt einfach auch sein Ziel gewesen. Und da ist es natürlich jetzt ein großer Schritt, da hast du komplett recht. Und Zitat Michael Klönhammer, er hat einfach aktuell unfassbar Lust auf Darts. Und dementsprechend, ja, ist das hier eine Grundvoraussetzung für einen Spieler seiner Erfahrung, seiner Klasse, dann hier auch die Young Guns, die Next Gen im wörtlichen Sinne dann auch zu bezwingen. Und das ist ihm gelungen. Insgesamt fand ich einfach seine Konstanz stark. Das ist dann auch der Unterschied zu einem Jared Becker, der es gegen Horvath überragend spielt, aber der dann eben dieses Niveau nicht mehr erreichen kann. Und ich glaube, das ist dann einfach eine Erfahrungsfrage auch. Klönhammer spielt immer zwischen 83 und 88 in der K.O.-Runde, in der Gruppenphase auch teils deutlich schlechter, da brauchte er nicht mehr, kann das Niveau anheben, hat dann ein Outblinker-Spiel nach oben hin gegen Finn Kuciak Revanche genommen, da spielt er 99, überragend. Und dementsprechend ja am Ende verdienter Sieger und auch Ranglistenerster.
Ja, und für Finn natürlich auch ein bisschen unlucky draw technisch. Der geht zweimal gegen den späteren Turniersieger raus. Einmal später, einmal ein bisschen früher. Aber ja, generell auch da wirklich richtig ordentlich unterwegs gewesen. Und ich glaube, dann können wir das Ganze hier jetzt komplettieren, indem wir den Blick auf die Rangliste werfen nach diesen zwei Turnieren. Michael Klönhammer, du hast es gesagt, auf der 1 mit 1.723 Euro. Dicht gefolgt von Kevin Troppmann, 1.555 Euro. Dann wird der Gap ein bisschen größer. Roby John Rodriguez 843 Euro auf der 3, gefolgt von Jared Becker, Dragutin Horvath, Marcel Walpen, Finn Kuciak, und die Top 10 werden komplementiert durch Franz Rötsch, Moritz Bormann und Finn Prokop. Und dann der Blick auf die Jugendrangliste.
Ja, genau, also da ist Jared Becker natürlich vorne, Finn Kuciak auf der 2. Ich denke, für Finn wirklich eine große Chance. Moritz Bormann müsste auch jetzt noch ein Jahr spielen dürfen. Dann haben wir Finn Prokop, der wahrscheinlich auch noch da
War mir auch nicht sicher, weil die Jugendrangliste ist von der PDC Europe noch nicht freigeschaltet. Ich habe gerade noch mal geschaut, die gibt es noch nicht. Also Jared Becker ganz sicher drin, Finn auch, Bormann auch, der müsste 21 sein. Und dann bei Platz 4 bin ich mir nicht ganz sicher, ob Finn Prokop 22 oder ob der 23 ist. Wenn er 22 ist, wäre er auf Platz 4. Wenn er rausfallen würde, wäre es Elias Kulik, der da drinne sein müsste. Also so sieht's aus. Becker, Kuzjak, Bormann und dann Prokop oder Kulik. Ich müsste Prokop mal schreiben oder die PDC soll mal die Jugendrangliste aktualisieren.
Sind aber ja auch noch 13 Turniere, also bis zum nächsten Wochenende wird das wahrscheinlich geklärt sein. Next Gen setzt sich fort in Kalka, dann parallel zu den UK Open, erstes Märzwochenende. Ansonsten vielleicht noch so ein paar kleinere Geschichten, was ich unglaublich kurios fand. David Schlichting, der ist der Gürtel durchgebrochen, also Kai Gotthardt bricht der Dart und David Schlichting nach dem erfolgreichen Abschluss der Gruppenphase am Sonntag bricht der Gürtel, also irgendwie porös geworden oder so. Und dann war er auf Gürtelsuche. Es war kurz davor, dass es eine Durchsage gibt, ob jemand irgendwie einen weiteren Gürtel hat, irgendeinen entbehren kann. Und dann hat aber eine Mitarbeiterin der PDC Europe ihren Gürtel David Schlichting gegeben. Und er hat dann mit ausgeliehenem Gürtel gespielt, ist dann allerdings auch ausgeschieden in der K.O.-Phase. Robys 6 Perfekte hatte ich angesprochen an einem der Nebenboards. Thorsten Alva. Ich habe den deutschen Justin Pipe kennengelernt, der wirklich einen sehr, sehr langsamen Rhythmus spielt. Finde ich aber auch gar nicht mal uninteressant, wenn du als Gegner mit vielleicht dann auch wenig Erfahrung gegen so einen langsamen Spieler auch mal ran musst, weil er spielt halt gut. Das ist ein guter Spieler. Ist jetzt keiner, der da mit 43 rumeiert. Der hat auch gegen Roby dann sogar spielen dürfen in der K.O.-Phase. War wirklich da an beiden Tagen ganz gut unterwegs. Kommt da aus Hessen. Till Stein kennt ihn halt. Ist ja auch Hesse. Sollte man auch mal irgendwie ein bisschen im Blick haben. Das ist jetzt sicherlich keiner, der da Richtung Super League gehen wird. Aber der spielt einen ganz guten Pfeil und spielt es halt besonders langsam. Ganz neue, unbekannte Namen, die gut zocken, gab es auch und ein Name ist in meiner Erinnerung geblieben, der hat auch wirklich über 90 teilweise gespielt, Martin Deutsch, sollten wir uns auch mal merken, war mir überhaupt kein Begriff und auch Till nicht und das will einiges heißen.
Ja, sagt mir jetzt so weit auch erstmal nichts, aber kann man ja mal ein Auge drauf werfen und den Namen kann man sich ja mal Arno merken.
Genau, oder Alexander Merck-Ixen. Gut, dann würde ich sagen, auch die Next Gen ist dann von uns abgehandelt und in dieser super langen Folge, wir gehen irgendwann dann bald in regulären Folgen schon auf die 7-Stunden-Marken, wenn es so weitergeht, sprechen wir jetzt einfach mal über die European Tour Qualis in Osteuropa. Natürlich wären wir nicht der Checkout Sport 1 Darts Podcast, wenn wir nicht auch das noch auf dem Schirm hätten. Es gab 4 Qualifier und zwar für Wietze, Göttingen, Riesa und München. Zunächst eine Doppelquali für Boris Kretzma für den Kroaten, dann Petr Krivka aus Tschechien gibt sein Debüt in Riesa und für München qualifiziert Andras Borbeli. Kretzma hat es da gar nicht mehr versucht, also ich kann mir das nur so erklären, dass da vielleicht ein bisschen Softtipp-mäßig was sein könnte, ohne das jetzt zu checken. Aber ansonsten, Boris Kretzma, wie viele Qualis traust du ihm zu? 14 Turniere gibt es, wenn da am Ende so 8-9 bei rumkommen, dann könnte das natürlich dann auch ein Weg sein, wo der Verlust der Tourkarte verschmerzbar wäre, oder?
Ja, also 8-9 fände ich jetzt ein bisschen hochgegriffen. Ich wäre jetzt so bei 6 gewesen in meinem Kopf. Aber ja, ich sag mal, wenn du da genügend Qualis schaffst darüber, also wenn wir jetzt mal wirklich, angenommen, wir sprechen über irgendwas zwischen 6 und 8, dann kann es mit einer halbwegs okayen European Tour Performance dann auch schon für die EDC reichen, ne? Also dann bist du da schon häufiger präsent als der ein oder andere Tourkarteninhaber.
Weil dadurch jetzt natürlich durch die Regeländerungen, du hast jetzt sehr wahrscheinlich wirklich eine größere Chance, weil es natürlich auch schwieriger ist für die Martin Schindlers, Rian van Veens dieser Welt wirklich tief ins Preisgeld immer zu kommen, weil die müssen ja jetzt dann für das Preisgeld, was sie ansonsten für einen Sieg schon geholt hätten, müssen sie jetzt schon 2 Spiele gewinnen, dadurch, dass sie nicht in der zweiten Runde starten. Also vielleicht ist das echt eine Möglichkeit, wenn er dann auch 1-2 Spiele vielleicht mal gewinnen sollte als Außenseiter, der er natürlich ist. Es gibt ja auch keine freien Auslosungen mehr auf der European Tour.
Außerdem hatten wir an diesem vollen Darts-Wochenende noch die Dutch Open, ein riesiges Turnier, was in Holland gespielt wird. Und dort ist es bei den Männern in der, ich sag mal, am meisten besetzten Kategorie am Ende Jeffrey Sparidans gewesen, der sich mit 3-0 gegen David Fatum durchgesetzt hat. Ein 56-jähriger Amerikaner war 2009 mal bei der PDC-WM gegen Wayne Mardell mit dabei. Ansonsten Martin Klärmarker und Danny van Treib im Halbfinale. also hier 3 von 4 wirklich bekannte Namen und gute Spieler, die hier mit am Ende noch vertreten waren. Aus deutschsprachiger Sicht Thomas Junghans, der stand im Viertelfinale, und aus deutscher Sicht Pascal Virotius, der ist in den letzten 64 rausgegangen gegen Junghans. Und Pascal Virotius ist dann auch schon mal ein guter Call, der gemeinsam mit Felix Schmidt im Doppelhalbfinale stand, also hier ein richtig gutes Ergebnis eingefahren hatte im Doppel.
Ja, und auch bei den Damen gab es aus deutscher Sicht ein Doppelhalbfinale. Zu bestaunen, Lisa Zollikofer und Julia Sieg standen dort. Lisa Zollikofer stand auch im Einzel im Viertelfinale, auch ein großer Erfolg im Halbfinale, hat dort überraschend dann Bo Greaves gegen Rian O'Sullivan verloren. Also das sicherlich die mit Abstand größte Überraschung des gesamten Dutch Open Wochenendes, dass es Greaves eben nicht gelungen ist, den Titel zu holen. Den Titel holt sich dann die Waliserin O'Sullivan im Finale gegen Lerena Riedbergen. Und ja, damit können wir auch die Dutch Open abhandeln, weil du gesagt hast, teilnehmerstarkes Feld, ja gerade Herren Einzel. Ich finde das immer noch krass, dass du da anfängst in der Runde der letzten 8.192. Dann musst du, ich glaube, 6 oder 7 Spiele gewinnen und dann hast du 50 Euro. Weltklasse. Also das ist ein ganz besonderes Turnier.
Ja, hört sich fast an wie die Preisgeldverteilung beim World Masters, ne?
Ja, genau.
Also, naja, gut. Haken hinter die Dutch Open. Dann noch als letztes einmal hier gerade, um das wirklich jetzt zu beschließen.
Können wir auch noch eine halbe Stunde drüber sprechen.
Es gab einen WM-Qualifier für die World Seniors WM. Drei Qualifikanten, die sich am Ende durchgesetzt haben. Graham Usher, Richie Burnett und Mike Huntley. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt nochmal in den Deep Dive. Nein, kleiner Scherz. Lass uns hier den Haken hintersetzen. Lass uns jetzt den Ausblick wagen. Wir biegen auf die Zielgerade ein.
Ja, ganz kurzer Ausblick in dieser Woche. Es geht am Donnerstag los in der Premier League in Belfast. Auftaktspiel Gervin Price gegen Chris Doby. Dann haben wir noch die folgenden Viertelfinals Bunting Cross, Littler van Gerven als natürlich traditionell WM-Final-Rematch direkt am ersten Abend und Aspinall gegen Humphreys. Und dann gibt es am Samstag, Sonntag je 2 Host Nation Qualifier für Göttingen, Riesa, München, Sindelfingen. Mit der deutschen Brille natürlich spannend. Bin ich auch sehr gespannt, ob wir da den ein oder anderen Tourcard-Holder, der da seinen Slot nutzt, ob wir den ein oder anderen sehen werden. Von Gabriel Clemens bis hin zu natürlich auch Maximilian Czerwinski. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Gibt es da schon eine Planung, dass das Max auch eines dieser Host Nation Qualifier Wochenenden mitnimmt? Vielleicht dieses schon?
Es gibt eine Planung, dass da ein Qualifier gespielt wird. Soll ich jetzt, also muss ich jetzt hier sagen, welcher das ist?
Nein,
aber
musst du nicht.
Aber es gibt auf jeden Fall schon eine Planung, dass einer mitgenommen wird.
Ja, okay, dann lassen wir da mal die Konkurrenz im Unklaren. Ich denke, das steht da in den Klammern als Grund, weshalb du dich jetzt hier so hemdsärmlich zeigst. Naja, gut. Samstag, Sonntag auch noch ein UK Open Qualifier. Das alles werden wir nächste Woche besprechen. Wir werden ein bisschen später erscheinen. Wir werden dann wieder erst am Mittwoch rauskommen mit einer neuen Folge. Liegt einfach daran, dass wir am Montag, Dienstag die ersten beiden Proto-Events haben. Und deshalb dann die neue Folge am Mittwochmorgen. Es wird dazwischen aber noch eine geben.
Richtig, denn Checkout ist ab jetzt wieder 2-mal pro Woche hörbar. Und zwar müssen wir erst einmal ganz kurz dazu jetzt eine Sache sagen zu der, ich sag mal, Hauptfolge, die immer zu Beginn der Woche erscheint. Dabei kleines Update, das ist hier unsere Ankündigung, die wir schon mal angesprochen haben. Wir werden nicht mehr immer uns festlegen, dass die Folge auf den Mittwoch rauskommt beispielsweise, wie es jetzt zwar in diesem Fall ist, aber das wird nicht immer der Fall sein. Wir agieren komplett nach dem Turnierkalender flexibel. Das kann sein, dass nach einer European Tour dann die Folge mal am Montag früh rauskommt. Das kann sein, wenn Montag, Dienstag Players Championship Turniere sind, dass die Folge Dienstagabend beziehungsweise Mittwoch früh da ist und so weiter. Wir agieren da einfach komplett flexibel nach dem Kalender, um für euch eben noch mehr up-to-date und noch aktueller zu sein und dort alles eben aufzugreifen. Deswegen nicht wundern, wenn dann die Folge am Montag mal nicht da ist, am Dienstag nicht da ist. Das geht alles komplett nach dem Turnierkalender. Und nach dem Turnierkalender geht es eben auch mit der 2. Folge in der Woche, die jetzt gerade zu Premier League-Zeiten dann erstmal immer freitags erscheinen wird, aber auch nicht auf den Freitag festgelegt ist. Und jetzt, berechtigte Frage, könnte der ein oder andere sagen, ich zahle 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer pro Monat hier, um Checkout zu unterstützen. Und ich weiß, Kevin und Micha sind da beide sehr dankbar für, aber wenn die Folge jetzt nicht mehr regulär mittwochs kommt und ich schon den Bonus habe, sie vorab zu hören, was bringt mir denn dann eigentlich Patreon?
Ja, wir werden das Ganze ein bisschen umstellen. Wir werden weiterhin sicherstellen, dass wir mehr Folgen bringen, als ihr es sonst irgendwie bei anderen Podcasts gewohnt seid. Wir werden die erste Folge, die erste zusätzliche Folge, wenn man so will, die Freitagsfolge, kann auch mal samstags erscheinen, aber die erste in einem solchen Monat werden wir frei für alle verfügbar haben, auf allen Kanälen. Und es wird die anderen zusätzlichen Folgen, das wird jetzt in den ersten Wochen, Monaten natürlich regelmäßig eine kleine Premier League-Analyse sein, relativ frisch aufgenommen, dann nach den jeweiligen Abenden. Die werden wir exklusiv dann für unsere Patreon-Supporter zur Verfügung stellen. Das ist die Neuerung, die wir jetzt erstmal so an den Start bringen. Kann sich auch alles wieder ändern, aber so gehen wir es jetzt erstmal an. Ich meine, wir sind da jetzt nicht gebunden, dass wir das jetzt für 2 Jahre jetzt erstmal so fixieren. Vielleicht ändern wir das auch, vielleicht passen wir es auch an. Es gab und gibt immer wieder Anpassungen hier bei dem Rhythmus. Aber wir stellen weiterhin sicher, es werden pro Woche 2 Folgen aufgenommen. Es wird 5 Folgen, wenn man so will. Also wenn man 4 Wochen hat in einem Monat, dann wird es 5 Folgen für alle geben, für alle hörbar auf allen Plattformen. Und dann eben der Bonus für unsere tollen Patreon-Supporter. Damit verbunden natürlich auch die Bitte, falls ihr uns noch nicht unterstützt, ihr aber doch noch mehr Content hören wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen, uns zu unterstützen. Hilft uns wirklich sehr und ja, wird uns sehr freuen.
Genau, also ganz konkret nochmal, 1. Folge pro Woche für alle hörbar, 2. Folge pro Woche auf Patreon, außer die 1. Folge im Monat, die ist dann auch für alle hörbar. Und wer alle Folgen von Checkout hören möchte, kann das für 3,57 Euro pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer tun. Wir bedanken uns da sehr, bedanken uns für die Unterstützung und auch für das Zuhören wieder einmal in dieser Woche und können sagen, diese Woche ist noch nicht auserzählt. Wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, würde ich sagen, können wir es so halten. Macht's gut.
Genau so, macht's gut. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.